This is Donovan Dijak, and you can feast your ears on Wrestling Talk Radio.
Einen schrecklich schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roundtable hier in Wrestling Talk Radio. Wir besprechen heute NXT TakeOver Toronto. Ja, von diesem Wochenende, wrestlereiches Wochenende war. Es ist G1-Finale gewesen, es ist der SummerSlam gewesen und ganz zwischendrin hat noch NXT TakeOver stattgefunden. Ja, und das machen wir heute natürlich mit Nicole.
Ja, Gude.
Gude. Na, alles schick, ja. Alles schön.
Nach der DFB-Pokalrunde, ja, es ist momentan wieder ganz schick.
Ja, ich leide gerade aktuell. Also, du hast gestern gelitten, jetzt leide ich. Also, ja, kann man nicht ändern, leider. Ne? Alex hat aus ganz anderen Gründen gelitten, weil ihm wahrscheinlich über dieses Wochenende Wrestling schauen irgendwann die Taschentücher ausgegangen sind. Oder Alex, wie sieht das aus?
Das ist jetzt Ansichtssache. Also ich habe jetzt, man könnte sagen, ich habe vielleicht heute fast vor Freude geweint, weil heute wurde in Japan Geschichte geschrieben. Näher ist das dann in seinem G1-Podcast.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
Weil der goldene Stern strahlt am Himmel und hat dich zum Gottstatus erhoben.
Das ist die neue Einzugsmusik, dann ein Stern, der deinen Namen trägt.
Der war böse, Basti.
Nö, ich finde es total angemessen. Tja, aber es soll heute nicht um Japan gehen, denn da geht es in den nächsten Tagen drum. Yes, wir werfen unseren Blick in den Norden. The Great North? Big North?
Wir sind nicht bei Impact.
Ja, das ist ja so eine allgemein dahingeredet immer. The North.
Das stimmt.
Ja, und
passt ja auch zu den Raptors, die auch eine kleine Rolle gespielt haben an dem Abend.
Also über das Wochenende meinst du so, ne? Wurde mal hier und da vielleicht zwischendurch erwähnt, dass die Raptors vor bereits mittlerweile, ich glaube jetzt 3 Monaten NBA-Champion geworden sind. Also das ist ja schon fast nicht mehr wahr. ja, es wurde hier und da erwähnt, dass die Raptors die NBA-Finals gewonnen haben.
Yes. Okay. Ja. Irgend so eine Sportart.
Mhm. Ah. Ist Basketball, Nicole.
Achso, okay. Okay, ich habe jetzt schon wieder an, was weiß ich, was da so geht.
Jurassic Park. Eishockey, im zweiten ist es in Kanada Eishockey.
Ja, Eishockey, stimmt.
Oder Curling. Ja. Nein, in diesem Fall ging es dann um Basketball. Aber das soll jetzt nicht allzu großes Thema werden, hoffentlich. Denn wir wollen NXT TakeOver Toronto besprechen. Und ja, ich würde sagen, kurz zu den knallharten Fakten. Das Ganze hat stattgefunden in der Scotia Bank Arena in Toronto, Ontario, Kanada. Vor insgesamt 13.745 Zuschauern kommentiert das Ganze von Beth Phoenix, Mauro Ronaldo und Nigel McGuinness. Und ich denke, ohne großes Tralala starten wir in den Event rein. Mhm. Und haben als Opener WWE NXT Tag Team Titelmatch The Street Profits, die aktuellen Champions, treten an gegen die Undisputed Era, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Das Ganze hat 16 Minuten 55 gedauert. Nicole, Abfahrt.
Abfahrt, ja, gutes Match an sich auf jeden Fall. Ich meine, die Opener von NXT sind ja dann immer mal dafür da, komplett immer gleich out of order alles zu drehen und loszulegen, ne? Und Gaspedal und überhaupt. Ein bisschen gewundert hat mich dann doch der Sieg. Das war, glaube ich, auch den Tipp, den ich schon mal Kicktipp dann falsch hatte. Ja. Ich hatte doch mit der Undisputed Era gerechnet. Ja, war dem nicht so. Die Street Profits sind an sich schon ganz gut. Ich meine, ich gönn's Dawkins ja auch halt, er ist ja jetzt auch schon, glaube ich, das 7. Jahr
und hat
bei NXT, ne? Ja, mittlerweile und jetzt, ja, so glaubt 2-3 Jahre mit Montez Ford halt unterwegs und Da hat man jetzt also endlich was gefunden für alle beide. Und das ist auch ja mal eine ganz gute Sache. Ich verstehe halt nur nicht, wie gesagt, dass ja, die Street Profits halt dann doch mehr bei Raw rumhüpfen. Und die Undisputed Era sollte ja eigentlich laut Adam Cole
alles gewinnen.
Ne, so mithin, ja. Kann vielleicht noch kommen. Ich hatte hier schon damit gerechnet. Mhm. Wie gesagt, trotzdem muss ich sagen, O'Reilly und Bobby Fish sahen mir doch manchmal sehr danach aus. Ja, ich weiß nicht, es ist halt, wenn man weiß, was sie können, eigentlich die beiden mit den eins der besten Tech-Teams weltweit sind, dann war das der Sieg schon überraschend. Muss ich halt wirklich auch zugeben. Ja, wie gesagt, das Endergebnis stört mich irgendwie. Ich kann es nicht richtig irgendwie greifen oder erklären halt, aber ich war echt erstaunt darüber. Also das war so mithin, erstmal habe ich da gesehen, so, what? Und da war dann auch eigentlich schon klar, dass wahrscheinlich dann nur Cole dann halt den Rest auch gewinnt. Und dass die Undisputed Era erstmal nicht so glanzlos dastehen wird. Aber okay, aber es hat den Fans gefallen, die sind wieder mitgegangen. Also die typischen Opener für die Takeover-Events war okay.
Definitiv. Alex, wie sieht das bei dir aus? Und ist Angelo Dawkins der heimliche MVP, weil er es überlebt hat, dass Kyle O'Reilly ihm mitten ins Gesicht getreten hat?
Ja, für mich der heimliche MVP ist ja eigentlich schon seit längerem eigentlich Montez Ford, den ich unglaublich underrated finde. Das ist ein sehr gutes Gesamtpaket. Er ist ein guter Wrestler auf jeden Fall.
Absolut.
Und unglaubliche Sprungkraft. Also der könnte, wenn wir schon beim Basketballthema vorhin waren, er könnte auch in der NBA spielen. Er hat eine unglaublich schöne Mimik. Er ist unterhaltsam. Hat man auch im Match gesehen, wo man einfach den The Rock gemimt hat, mal den People's Elbow probiert hat. Hat nicht ganz geklappt, aber den The Rock Bottom noch durchgezogen. Also Montez Ford ist wirklich sehr unterhaltsamer Charakter. Also der könnte vielleicht auch im Singles-Bereich funktionieren, aber mit Montez Ford, hast du vorhin schön gesagt, Nicole, die beiden passen zusammen. Angelo Dawkins hat ja dieses Street-Profit-Gimmick eigentlich schon immer gehabt. So sah er eigentlich immer aus, soweit ich mich erinnern kann. Und mit Montez Ford hast du natürlich das so ein passendes Gegenstück gefunden oder passende Puzzleteil dazu. Die passen auf jeden Fall gut zusammen. Also die ergänzen sich gut. Dawkins ist halt eher so ein bisschen das Powerhouse, der Kräftige von beiden, ist auch ein bisschen fülliger. Und Montez Ford hat eher der Techniker, der Spring, Sprang, Sprung. Deswegen passt das ganz gut. Das Finish, oder beziehungsweise dass die Profits verteidigt haben, überraschend. Aber ich glaube eben, jeder dachte eben, ja, die Profits sind ja eigentlich schon im Main-Roster, zumindest stehen sie da Backstage rum und verarschen die Leute. Jeder denkt natürlich, der Titel wechselt ganz sicher. Und ich glaube, genau deswegen hat man sich vielleicht dagegen entschieden, um vielleicht ein bisschen ins Überraschungsmoment zu ziehen. Ich glaube aber, der Tag-Team-Gürtel wird bei irgendeiner Weekly-Show dann doch noch bei der Era landen. Also ich dachte eigentlich vor dem Event wirklich, dass die Era komplett Gold geht, also auch Strong dann den North American Title holt und dass die Undisputed Era dann wirklich nach dem Main-Event an der Titan schon heißt es ja nicht mehr, aber vor der Leinwand posiert, alle mit Gürtel in der Hand. Das wäre so mein Storyline, die ich so den ganzen Abend im Kopf hatte, aber kam nicht dazu, leider. Aber ich glaube, irgendwann im Laufe des Jahres wird die Era, glaube ich, komplett Gold gehen. Also die werden alle Titel haben, dann wird es passen und dann kann man gucken, ob die dann auch gemeinsam hochgehen. Aber jetzt erstmal nur Adam Cole, aber dazu kommen wir später noch. Ja, was ich noch sagen wollte: Die Profits sind ja ein sehr junges Tag-Team und mit der Undisputed Era, Fish und O'Reilly haben sie natürlich ein absolutes Veteranenteam, die meiner Meinung nach vielleicht das beste Tag-Team der letzten 5-6 Jahre definitiv, und die Profits können halt auch nur profitieren, und die Era hat halt auch die Jungs wie Gold aussehen lassen, und natürlich können die auch die Profits auf ein neues Qualitätslevel heben. Und in dem Match hat er auch Angelo Dawkins, der sah auch sehr gut aus in dem Match. Montez Ford habe ich ja vorhin schon erwähnt, für mich so ein bisschen der heimliche MVP. Die Undisputed Era, ja, sah ein bisschen schwach aus mal zwischendrin. Am Ende dachte ich, okay, die Profits, das sah doch ein bisschen sehr einfach aus, wie sie das Ding gewonnen haben. Aber das passt schon. Die Profits müssen noch gepusht werden und die sind ja erst frisch Tag-Team-Champions geworden. Also jetzt den Titel schon wieder abgeben. Und sie sollen ja wohl, na gut, man liest immer viel, aber sollen wohl auch, wenn sie dann mal im Main-Roster eingesetzt werden, wohl auch direkt mal eine größere Rolle einnehmen und da müssen sie ja auch bei NXT stark aussehen und auch später im Main-Roster, also von daher, ich kann es verstehen, aber wie gesagt, mein Tipp, dass der bei irgendeiner Weekly mal die Tag-Team-Titel wechseln und dann wird es dann doch wieder die Era sein. Aber ja, als Opener auf jeden Fall, so kann man in ein Open-Event gut reinstarten mit so einem Match. Und die Fans haben es ja geliebt, also die haben direkt abgefeiert. Fight for Rubber Chains.
Ja, die Frage, die du dir halt nur dabei...
Das ist so ein Chant. Oh, Entschuldigung. Ja. Das ist so ein Chant. Den kann man sich auch sparen. Den haben sie ja nicht nur da gerufen. Ja, ich hasse es. Ich hasse es bei jedem fast verfickten Match immer. Fight forever.
Da lobe ich mal halt wirklich die englischen oder die schottischen Fans, die sind da wirklich kreativ, die haben da irgendwie zu jedem Wrestler irgendwelche Chants, aber die Amis sind halt so, die hören einen Chant, das hört und das wird halt durchgezogen so das ganze halbe Jahr, bis irgendwas Neues kommt.
Ja, vor allen Dingen da unpassend, also jetzt bei Gargano oder Ciampa, weißt du, dann ist es ja wenigstens noch passend.
Es war auch alles immer awesome.
Ja, so gut. Meine gute Mama Mia hat man auch getentet. Das, ja, das ist war halt dann auch mal eine Abwechslung.
Ist
auch
so durchgesetzt. Ja, aber das ist halt, ja, so ein bisschen, also die Fans schaukeln sich halt so selber gerne ein bisschen die Eier und dann feiern sie sich auch selbst mehr selbst ab als die Wrestler. Und ja, wenn halt alle wegen mitmachen, dann ist es halt so fußballmäßig, Stadionaffäre und so weiter. Atmosphäre, sag ich. Affäre.
Und hätten sie das mal beim SummerSlam gemacht? Naja.
Ja, hört ihr am Donnerstag.
Mittwoch, Donnerstag. Live, auch hier auf diesem Kanal, übrigens bei Matze OES auf Twitch, im Live. Dann wann genau?
Wahrscheinlich 20 Uhr.
Ja, definitiv. Ja. 20 Uhr hört sich gut an, denke ich mal. Und
circa 2 Uhr früh ist dann Schluss.
Richtig, ungefähr. Dann jetzt aber die Frage, wenn wir jetzt dabei sind, wer kann denn da jetzt überhaupt noch kommen? Weil die Tag-Team-Division bei NXT besteht ja eigentlich aus der Undisputed Era und den Street Profits. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, denn hier die Forgotten Sons sind mit Breezango beschäftigt. Und
wieso? Ach so, stimmt, die waren hausschuhmäßig da unterwegs, ne?
Ja, und ja.
Keine Ahnung.
Ansonsten ist da niemand.
Ja, dann gut, vielleicht nochmal die Forgotten Sons, vielleicht nochmal.
Ja, bitte nicht. Also
oder man schmeißt halt mal kurzzeitig Priest und Fandango halt nochmal da rein.
Ja, wenn alle Strecke reisen, bedienst du dich halt bei NXT UK, vielleicht mal British Strong Style, European Union. Was ich gelesen hätte, das wäre ziemlich cool, aber die wollen, glaube ich, auch eher für NXT UK antreten, Cesaro und McIntyre. Wäre eigentlich ein cooles Tag-Team.
Ja.
Vielleicht mal so auf One Night Only, dass man die einfach mal so reinschmeißt bei NXT.
Oder Cesaro und Cassius Ohno.
Das wäre natürlich absolut göttlich. Also
das wäre schon ganz krass.
Ja, also ich glaube, das wird auch irgendwann noch kommen. Cassius Ohno ist jetzt auch bei NXT UK ziemlich beschäftigt, so wie ich gesehen habe. Oder das müssen eigentlich hier Matches. Also mich würde es nicht wundern, also mit Cesaro hat man eh nicht so wirklich was vor. Well, ich weiß es nicht, ich gucke ja nie WWE, aber ich habe jetzt nicht mehr viel gelesen von ihm. Aber als Europäer bei NXT UK, Cassius Ohno Zusammenführung gegen European Union.
Du hättest dann, ansonsten hättest jetzt halt noch Burge und Logan. Aber
die sind WXW beschäftigt.
Richtig, die sind jetzt demnächst erstmal bei der WXW, beim World Tag Team Festival, heißt das Ganze, glaube ich, ne?
Inzwischen heißt es Festival, ja.
Ja. Und ansonsten könntest du halt noch zum Beispiel was bauen aus Bronson Reed und rein theoretisch aus, na, wie heißt er nochmal, Shane Thorne. Denn beide sind.
Ach ja.
Mitglieder gewesen von The Mighty Don't Kneel.
Ein Tag-Team hätte ich vielleicht noch, allerdings, was jetzt nicht der Tag-Team-Partner ist, von Shane Strickland hat auch in so ein Tag-Team inzwischen, ne? Isaiah Scott. Aber ich weiß
ja,
nicht, wie der Typ heißt, ist eher so ein Unbekannter. Haben wir auch so ein bisschen so ein Street-Profit-Gimmick, auch so ein bisschen so.
Ich würde ihn gerne mit, ich würde ihn eigentlich eher lieber mit Montez Ford eigentlich irgendwie zusammen. Aber das muss ja nicht sein, ne? Also zu viel auf einmal wäre dann auch vertan irgendwie. Ja, ansonsten hast du halt noch die Brasilianer Ruas und Bononi. Hm. Bonoi, ja. Aber weiß ich nicht. Das mag mir irgendwie noch nicht so ganz gefallen. Ja, oder
man nimmt halt so ein paar Leute jetzt, die halt beim
Dijakovic ist noch verletzt,
Faker-Tournament mit dabei waren.
Ja. Der ist verletzt, ja. Nee.
Ansonsten, interessante Geschichte vielleicht noch, Humberto Carrillo und vielleicht mit Dings hier zusammen. Wie ist sein Partner bei 205 Live?
Raul
Mendoza, genau.
Ja.
Das wäre doch noch was.
Ja, oder Carrillo,
Carrillo und Angel Garza.
Genau, den meine ich nämlich. Die beiden
sind ja verwandt sogar, ne, glaube ich.
Mhm.
Das wären die einfachsten Lösungen, wenn du etwas brauchst. Ja. Bei NXT hast du halt echt so viel Talent. Ich meine, DIY, Jumper, Gargano hat man auch einfach zusammengewürfelt, ja. Und die sind ein richtig geiles Tag-Team geworden. Mit geiler Story dann letztendlich. Also, wenn alle Stege reißen, würfelst du halt ein Tag-Team zusammen. Und ich meine, Kushida musst du auch noch irgendwo unterbringen. Könntest du auch vielleicht mit Tosawa zusammenbringen. Japaner halt wieder, ne?
Ja, gut. Ich habe ja bei Gib Me Five ja auch schon gesagt, weil Humberto war ja schon bei NXT. Ist zwar jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich bin halt mal gespannt, ob sich Garza und er halt dann irgendwann mal begegnen werden. Hehe.
Ja, schön.
Das wäre schon dann mal eine gute Lösung dann als Tech-Team, ja. Ja, ja. Sehr schön.
Ansonsten, also es gibt gerade wieder ein paar Optionen. Auch wenn offensichtlich jetzt erstmal die Tech-Team-Division irgendwie so ein bisschen platt ist.
Ja.
Weil die Street Profits stehen halt mit einem halben Fuß im Main-Roster. Und ich würde behaupten, dass die Undisputed Era spätestens mit dem Start von SmackDown auf Fox was Interessantes sein könnte, wenn sie diese sportliche Ausrichtung wollen. Dann gerade ein Kyle O'Reilly könnte da, glaube ich, sehr interessant sein.
Mit Sicherheit.
Aber es wird alles Zukunftsmusik. Ansonsten, ja, also es gab schon, sagen wir mal, definitiv stärkere Opener bei TakeOvern. Aber es war halt auch kein Stinker.
Nein.
Ja. Aber ich freue mich irgendwann auf die Begegnung zwischen Montez Ford und Shinsuke Nakamura. Ja. Wer strahlt mehr Charisma aus?
Ein Shinsuke wahrscheinlich nicht mehr.
Die Zeiten sind vorbei.
Man weiß es nicht. Aber momentan würde ich eher nicht drauf Shinsuke setzen.
Okay. Dann erzähl mir doch mal, ob du auf Io Shirai setzen würdest.
Ja. Und da hatte ich heute auch noch was Interessantes gelesen, nämlich bei unseren auch Partnern, ne? Knickbruch und so. Nikki Cross war sehr begeistert von dem Match. Und anscheinend auch.
Meint
ihre Lieblingswrestlerin und tralala und hat da halt auch alles über den grünen Klee gelobt. Und ich muss sagen, hat sie auch zu Recht. Io ist natürlich jetzt seit dem Heel-Turn absolut arschig und crazy. Das ist geil. Und ja, vorhin haben wir ja auch schon gesagt, Candice darf endlich wresteln.
Mhm.
Ja, und das kann sie sehr gut. Und wie man da gesehen hat, war ein fantastisches Match, wo beide halt dann auch zeigen können, was sie können. Weil Io hat das auch noch nicht so gezeigt gehabt, was sie eigentlich schon so mit hin drauf hat. Also fing ja schon mal ganz nett an mit dem Suplex da auf den Table und so. Das war schon mal ganz nice. Und der berühmte Toppy Suicide von Candice halt dann auch noch umgewandelt in DDT. Das finde ich immer sehr schick. Das sieht halt immer sehr impactmäßig und wow aus.
Vor allem, weil sie dabei ja immer so halb in der Luft stehen bleibt noch.
Ja, das kennen wir noch von einem gewissen Moxley, der auch so langsam rausgeht. Aber bei dem musste ich auch nochmal zurückspulen, weil ich gedacht habe, dass sie eigentlich hängen geblieben ist.
Ja,
sie
hat sich danach aus.
Sie hat sich aber an den beiden Seilen dann mit beiden Händen erstmal vorne dran festgehalten, um sich dann noch weiter rauszuschieben. Fand ich sehr interessant, weil ich mich erst gedacht habe, so, oh, shit. Aber war trotzdem alles gut getimed und der neue Finisher, Kochi Klatsch heißt er, ne? Mhm. Von Wer war das nochmal? Kanemoto oder?
Kanemoto.
Kanemoto war das.
Koji auch Kanemoto.
Ewig her, glaube ich, gell, bei New Japan. Kann ich mich nur noch sehr dunkel dran erinnern. Der ist aber halt auch wirklich, ja, sehr geil, muss man sagen.
Habe ich vor 2 Jahren live gesehen beim Karat.
Gibt's den doch noch?
Okay. Ja, der lebt definitiv noch, aber Alex, du warst doch auch da, oder?
Ja, ja, der ist aber sehr alt geworden.
Der war sehr alt und der war sehr schlecht. Also,
er war sehr
gut. Ja, wirklich okay. Leid. Also, gut. Das war definitiv nichts. Also, wir haben dieses Jahr Ishikawa da gehabt. Der ist definitiv älter als Kanemoto und definitiv besser in Form.
Naja, gut, aber dann hat sie halt trotzdem einen ziemlich guten Move übernommen, muss man sagen, weil das also passt ja, jetzt halt absolut auch zu ihrer Gesinnung. Von daher muss man sagen, ist das alles schon sehr nice gewesen. Und die Fans waren zwar am Anfang nicht so drin, aber irgendwann, das hat gar nicht mehr so lange gedauert, eine Minute oder so, haben es dann doch auch abgefeiert und das hat dem Match halt auch ziemlich gut getan. Und von der Zeit her, muss ich sagen, es ist eh sehr gut gewesen. Wie lange ging das ungefähr? Also ich fand es halt auch die richtige Länge, ja, vor 15 Minuten.
Ja.
Vor allen Dingen muss ich halt auch sagen, musste ich auch erstmal nachgucken, wann hatten wir zuletzt 2 Frauen-Matches auf einer NXT-Karte.
Das hat mich nämlich auch, ich glaube, noch nie, oder?
Doch, hatten wir schon ein paar Mal.
Ich ja?
Drei Events raus. Und der letzte war jetzt Takeover Brooklyn, nämlich aus genau auch im August 2016. Das ist also schon 3 Jahre her. Ja. Da hatten wir nämlich Asuka gegen Bayley, wo Asuka Bayley besiegt hat. Genau. Ja. Da war dann aber auch noch drauf Emma Moon gegen Billie Kay.
Ach je.
Ja, und dann auch bei, also das waren alles so die 2016 und 2015er, also es ist schon.
Das hat lange gedauert.
Ein Stück zurück halt. Alles, was so die Zeit mit Asuka war, weil da waren ja auch noch Billy und Sasha Banks, Nia Jax halt so mit dabei. Deswegen hatte man da immer noch mal 2 Damen-Matches. Hier für den Event hat es auch gepasst, weil man auch die, sage ich mal, besten Wrestlerinnen, die man zurzeit bei NXT hat, wirklich komplett auf die Karte geschmissen hat. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt nach diesem Match weiter für beide? Ich glaube nicht, dass Io gegen Heel Baszler nochmal antreten wird um den Titel. Ich glaube eher, dass es Candice werden wird. Und das Candice wohl.
Nicht aus der Niederlage heraus.
Ja, gut, man kann ja noch irgendwas draus stricken, um dass vielleicht sie ein Titelmatch bekommt. Weiß ich nicht, aber Heel gegen Heel kann man auch mal machen. Also würde ich auch interessant finden, aber ich denke eher, du hast keine gute Face-Dame zurzeit im NXT-Roster, außer Candice. Und die jetzt zurückgekehrt sind noch nicht so weit. Also wenn ihr jetzt an
Megan
Fox oder wie heißt er? Megan Knox? Tegan Nox. Das dauert halt alles noch ein bisschen. Selbst Dakota Kai ist zwar
ich auch glaube,
wieder dabei, auch aber ist sie doch immer noch. Ich habe gedacht, die wäre schon wieder fit.
Also ich glaube, also zumindest sie fängt bald irgendwann wieder an oder ist frisch. Aber Dakota Kai ist jetzt nicht so der. Ja, die ist gut, aber.
Aber face-mäßig gesehen, wen willst du nehmen?
Ist, glaube ich, zu risky.
Zu früh noch, ja.
Und zu risky halt einfach, dass du. Es war jetzt denn der dritte Kreuzbandriss bei ihr in kürzester Zeit?
Dritte.
Hat sich, glaube ich, dreimal hintereinander, hat sie sich doch irgendwo, oder zweimal hintereinander war es auf jeden Fall das Kreuzband durch. Aber da war auch, glaube ich, die ist auch länger nochmal wegen einer Fußgeschichte irgendwas ausgefallen, glaube ich. Ne?
Aber die Fußballerkarriere wäre jetzt vorbei eigentlich. Dann
ja.
Wrestlingkarriere noch nicht.
Also bei 2 Kreuzbandrissen, so ich glaube, dass die große Karriere wird sie in der WWE nicht mehr haben.
Aber sie ist halt noch sehr jung. Also
das ist ja das Schlimme dabei.
Vielleicht schafft es ja. Naja, ist egal. Aber ich habe eine Theorie. Ich glaube nämlich, weil die beiden haben ja schon eine Geschichte miteinander. Baszler turned face und Io Shirai bleibt halt jetzt der Top-Heel und Io Shirai nimmt Baszler den Titel ab und Baszler geht dann hoch.
Ich sehe
jawohl, es wird halt auch irgendwann mal Zeit halt mit Basler. Deswegen wundere ich mich auch schon, als wie willst du sie jetzt dann hochkriegen?
Ich glaube, dass der Basler Call-up sich verzögert wegen der Verletzung oder Abwesenheit von Ronda Rousey. Weil ich glaube, das geht alles so einher irgendwie, dass du sie möglicherweise zum Start von SmackDown auf Fox eben mit dieser sportlichen Ausrichtung, dass du ab da dann Four Horsewomen versus Four Horsewomen startest irgendwo in dem Programm. Dass dann Bailey kaputt gemacht wird von den Vieren oder dann Charlotte kaputt gemacht wird und dass das sich dann so Richtung...
Also du kannst ja nicht alle Vier und die Vier... Du willst alle acht Mädels in eine Show stecken, das wird, glaube ich, nicht passieren.
Na, du kannst für Richtung Survivor Series ist ja wieder alles möglich dann.
Ja, gut, wenn sie dann halt wieder sagen, hier Wildcard-Regel oder weißt du es nicht, aber alle acht Mädels in einer Show, das glaube ich nicht.
Also mein Traumszenario wäre ja, also Baszler geht hoch zu SmackDown, Rousey ist ja sowieso bei Raw, beide dominieren ihre Division und dann sehen wir bei WrestleMania Baszler gegen Rousey.
Oh Gott.
Oh ja, da träume ich von.
Oh Gott. Am besten, noch beide Titel auf dem Spiel. Titelvereinigungsmatch. Das ist auch ganz cool.
Und dann, ja, toll. Dann hast du wieder zwei Shows, einen Haufen Mädels und nur einen Titel.
Und Nicole, um Nicole noch eins reinzuwirken, ist es nach hier Euro-Catch-Regeln überrunden.
Na, tolle. Nein, also ich will nur nicht, dass man halt echt immer die anderen Mädels vergisst, nur weil eine Ronda Rousey da ist, was man die ganze Zeit gesehen hat halt. Deswegen, das ärgert mich dann halt schon immer ein bisschen.
Rousey ist halt gut, tut mir leid.
Ja, klar, aber es gibt auch andere gute Wrestlerinnen in diesem Roster bei der WWE.
Ja, aber bei der WWE geht es halt nicht ums Talent, ne? Also nicht, also ja, da geht es halt eher um großer Name, Leute ziehen, Geld machen. Ja.
Und das kannst du mit Ronda Rousey, kannst dich dumm und dusselig halt verdienen.
Richtig. Und das ist der Punkt, warum sie auch immer wieder, warum Ronda Rousey niemals in der Midcard irgendwie rumturnt. Wenn die bei der WWE ist, bekommen die wichtige Matches, die bekommen die Main Events und die wird auch ganz schnell wieder den Titel haben, wenn sie wieder, man weiß nicht, es hieß ja, sie will Kinder bekommen. Jetzt habe ich gelesen, sie soll jetzt doch wieder demnächst oder zu WrestleMania.
Das Kinderding ist aber schon bei ihr irgendwie so ein Ding seit 10 Jahren gefühlt. Richtig. Also seitdem sie wichtige Präsenz in der UFC hat, ist bei ihr dieses Kinderthema immer wieder da.
Es hieß ja jetzt auch mit Mixed-Tag-Team-Match mit ihrem den UFC-Typen da.
Auch wenn er das so drauf hat, wie er den Angreifer da von Bret Hart umgebumst hat, dann gerne.
Ja, ich habe da nichts dagegen. Ist ja immer jetzt auch so ein neues
Krass, Stil. Ne, der Erste, der da vor Ort war, war er, der den weggebumst hat.
Ja, weil es ist aber auch schon mal so ein neues Stilmittel in der WWE so, ein bisschen so die Real-Life-Couples so ein bisschen gegeneinander, also auch im Story dann aufbauen hier mit Becky Lynch und Seth Rollins und ja, hier vielleicht jetzt noch Ronda Rousey mit Travis Brown und ja, ich glaube.
Irgendwann nochmal Montez Ford mit Bianca Belair.
Also ich gebe jetzt schon Brief und Siegel drauf: Charlotte und Andrade. So viel wie die posten, wie viel die WWE postet über die beiden, ständig irgendwelche Couple-Picks und so weiter, also. Da wird man mit Sicherheit irgendwas aufbauen. Ich glaube, das
wird nochmal die Mixed Match Challenge. Will die nochmal kommen?
Weiß ich nicht,
aber ich glaube. War ja nicht erfolgreich, glaube ich, ne?
Laut, war ja Facebook Live, ne? Das ja. Für Facebook Live waren Zahlen wohl ziemlich gut. Aber gut, aber ich glaube eher, das ist dann für Becky Lynch, Rollins gegen Andrade und Charlotte. Das halt wäre eigentlich ein ganz cooles Ding. Vor allem auch vom Talent her, das wäre ein ziemlich gutes Match, glaube ich.
Das habe ich ja vorhin noch intern geschrieben. Ja, schade, dass John Cena und Nikki Bella nicht mehr zusammen sind.
Oh.
Ja? Gegen Seth und und seinen Freund.
Und also, sein Mann.
Und sein Mann.
Ja, aber lass uns mal aufs Match zurückkommen, weil wir schweifen wir zu weit ab.
Genau, und ich habe mir also definitiv dazu aufgeschrieben, dass hier die beiden es geschafft haben, dieses unfassbar tote Publikum zum Leben zu erwecken. Weil hier kam richtig Stimmung das erste Mal auf und hier war auch mal zu Recht, das ist so awesome, weil dieses Match ist wirklich sehr, sehr ansehnlich.
Ja, also. Definitiv. War ja für mich Match des Abends und ich habe jetzt auch bei den Kollegen bei Cage Match mal reingeguckt, hatte eine Wertung von 8,71 auch als bestes Match des Abends gewertet worden, noch vor dem Main Event, also Respekt dafür, obwohl es ja fast schon, also es ging ja schon fast schon Richtung Squash, also Candice hat echt viel
gefressen. Sie sah stark dabei aus, weil sie zum Beispiel auch aus dem Moonsault ausgekickt ist, das ist ja bisher auch keiner.
Das war ja eigentlich der Finishing Move von Io Shirai bisher. Genau. Aber jetzt wurde jetzt der Koji-Klatsch draus gemacht. Das war auch das Finish dann. Candice hat abgeklopft. Ja, aber ansonsten, Io hat extrem abgeliefert. Allein dieser Spanish Fly vom Seil. Also das sieht man halt von dem Osprey immer wieder. Oder überhaupt von gut, ich sage gerade mal, ich bin halt
Japan. Senza Volto
sowieso. Überhaupt die ganzen, die Bandido und so, wie sie alle heißen, die ganzen, die ganzen
alle, die bescheuert hoch und weit fliegen.
Richtig. Alle, die Sprungkraft haben, Masken aufhaben zum Beispiel, können jetzt alle. Aber halt von der Io Shirai, also von der Frau in der WWE, sieht man sowas halt
nicht. Ich glaube, hat der nicht Charlotte sogar mal gesprungen?
Charlotte bei WrestleMania, das sah aber extrem krumm aus, aber er hat noch geklappt, aber Io war schon echt geil. Und Candice muss man einfach loben.
Die kann alles mitgehen, das ist halt das
Gute. Und deswegen habe ich es auch nie verstanden, warum eine Candice erst jetzt zum allerersten Mal auf einer Takeover-Card landet. Die ist so gut, die hat bei PWG gewirkt, die hat die Young Bucks gewirkt, die hat Bladejobs gemacht und alles mögliche. Also die ist
weil
so
Ciampa keine prominente Wrestler-Freundin hat. Dass du die beiden in Mixmatch stellen können.
Ah, das stimmt. Ja, und überhaupt, ich muss auch, und vor allem muss ich wirklich mal loben, der Heel-Turn von Io, wirklich krass. Gut, weil ich muss ja sagen, so gut die Japaner ja Wrestler sind, das ist ja echt kein Thema, aber ich bin's ein bisschen leid mit diesem bunten Grinsebacken-Gimmick, Anime-Style, bunt und hübsch aussehen und wie bei Kairi Sane, ich mag das Gimmick überhaupt nicht. Auch Asuka ist ein cooles Gimmick, aber mir auch schon wieder zu bunt, aber hier hast du halt wirklich Io Shirai, die hier komplett in schwarz gekleidet ist, mit, auch jetzt hat sie die Haare so mit so diesem rötlichen Ton gefärbt, auch dieses neue Entrance-Theme, das ist ein ganz rundes Paket und Io liefert unglaublich ab und die muss jetzt mit diesem Gimmick unbedingt Champion werden. Das wäre der perfekte Dame, die die Damen-Division von NXT repräsentiert.
Was auch jetzt noch mit reinspielt, das muss man jetzt vielleicht auch mal mit dazu zählen, ist ja das Gerücht, sagen wir es mal so, nennen wir es Gerücht, dass Stardom mit der WWE in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Und ja. Dass auch Stardom auf dem WWE-Network in Zukunft irgendwann laufen soll. Und ich glaube, das könnte für NXT im Damenbereich sehr fruchtbar sein.
Sicherlich. Also Zusammenarbeit mit japanischen Ligen. Ich meine, da hat man wahrscheinlich was von AEW abgeguckt. Die machen es ja genauso. Ich habe jetzt allerdings die Liga vergessen.
Tokyo Joshi heißt die, glaube ich. Oder Joshi ja. Tokyo. Irgendwie. Auf jeden Fall eins von beiden.
Ja, genau. Also es ist nicht
dumm. Es in die Kommentare.
Richtig. ja, auf jeden Fall. Ist nicht dumm. Ist nicht dumm. Die japanischen Wrestlerinnen sind halt einfach, man muss halt einfach sagen, das ist Wrestling in Japan. Du kommst nicht drum rum. Es ist einfach, erstens boomt sowieso, aber halt einfach, die sind unglaublich gut ausgebildet. Männer wie Frauen. Und das ist einfach ein Level, was die erreichen da drüben in Fernost. Da kommen die Amis halt nicht ran. So gut, ich mag die Women's Division der WWE ist wirklich stark. Die hat sich unglaublich gut entwickelt. Aber das, was Japan abliefert in Sachen Wrestling, Damen vor allem, ist einfach nochmal top-notch. Also muss man einfach so sagen. Und wenn du da wirklich die Zusammenarbeit hast, du kannst natürlich auch dann mal deine jungen Talente von NXT dann auch mal rüberschicken, in Japan trainieren lassen. Also ähnlich so macht es ja New Japan auch zum Beispiel. Die schicken ja ihre Wrestler wieder nach Amerika, um den Stil ein bisschen zu lernen. Aber
wir sehen es ja, dass die Leute jetzt durchaus mehr in den Partnerligen auch antreten. Das ist ja was absolut Positives, um gerade vielleicht dann halt auch für Leute interessant, jetzt nicht unbedingt für die Danny Burch und Oney Lorcans dieser Welt, aber zum Beispiel für Leute, die vorher keinen großen Stint im Indie-Bereich irgendwo hatten,
genau,
dass sie sich ein bisschen bei Evolve, bei der WXW, bei in England bei Progress oder ICW sich dort irgendwie so ein bisschen die Hörner dann vielleicht abstoßen und quasi das Äquivalent, was New Japan mit seiner Exkursion macht, entweder nach England oder nach Mexiko, dass sie da so ein halt so ein System irgendwo etablieren, gerade für Leute, die halt keine Wrestling-Vergangenheit haben, als sie ins Performance Center gekommen sind. Aber dass sie so ein bisschen down the road gehen und mal so ein bisschen dreckig die Straße erkunden, wie denn das eigentlich so alles funktioniert außerhalb der Bubble. Um das vielleicht auch ein bisschen mehr wertzuschätzen, was du dann hast.
Eben, und es schadet nicht, wenn du so viel einfach alles aufsaugst, wie so ein Schwamm, die ganze Erfahrung, diesen ganzen Stil. Wenn du die ganzen Top-Wrestler mal so anguckst jetzt, die momentan so gehypt sind, die waren überall schon auf der Welt, auch jetzt in Okada in Mexiko gerasselt oder die waren alle überall auf der Welt. Allein ein Chris Jericho, der war ja überall auf der Welt, der hat ja gerasselt und deswegen ist er nicht umsonst einer der besten Wrestler aller Zeiten, meiner Meinung nach. Von daher, es schadet nicht und es hilft allen Wrestlern, auch wenn es auch vielleicht bei der WWE jetzt nicht zum Megastar reicht, aber die Erfahrung, die du da mitnimmst, die kann dir nur weiterhelfen, um später vielleicht mal in anderen Ligen dann viel Geld zu verdienen. Der Indie-Markt boomt nach wie vor. Man kann da genauso gut Geld verdienen, muss nicht immer die WWE sein, aber wenn du wirklich, ich sag nach wie vor, Talent setzt sich irgendwo durch und wenn du wirklich gut bist, dann wirst du auch irgendwo bei einer Liga unterkommen und dann kannst du dein ganzes Talent ausspielen und dann wirst du, glaube ich, auch ein Star. Früher war es vielleicht nicht ganz so. Leute wie zum Beispiel Gresham, es hat ja ewig gedauert, bis der jetzt mal ein bisschen durchgebrochen ist. Ich meine, der ist so lange dabei. So richtig Spotlight hat er eigentlich erst jetzt so ein bisschen mit Ring of Honor, ein bisschen mit TNA und so weiter. Jetzt ist er auch bei New Japan ein bisschen untergekommen. So.
Also du kannst halt sagen, dass...
Aber heutzutage ist es einfacher, meiner Meinung nach. Ja,
mit dem Social Media ist für Wrestling ein Fluch und ein Segen. Für den Mainstream-Wrestling ist Social Media die Hölle. Für den Indie-Bereich ist Gold. Weil du dich, die Selbstvermarktung ist viel einfacher geworden, als es noch vor 10 Jahren der Fall war.
Ja. Also, ich meine, das siehst du doch allein, wenn diese kleine Provokation, wenn Ospreay mit Rollins auf einmal auf Twitter sich battelt,
ja.
Das kriegt jeder mit. Ospreay sollte man inzwischen schon alle kennen, aber wenn sich da ein Indie-Guy quasi mit dem WWE Aushängeschild momentan auf Twitter, ich meine, das bekommen alle mit und plötzlich, ja, wer ist dieser Ospreay? Ich gebe mal bei YouTube ein, Will Ospreay, Ospreay-Match, gucke ich mir mal an. Oh, ziemlich geiler Typ. Und schon bist du wieder in aller Munde.
Ja, und dann hangelst du dich an den Gegnern halt noch weiter und hast du nicht
gesehen. Ganz genau.
Ich habe noch eine kleine Kritik an dem Match, aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Und zwar, seit wann ist es eigentlich verloren gegangen, dass der Arm nicht mehr dreimal gehoben wird?
Das ist schon ewig. Das ist auch
im Main-Roster schon ewig. Das ist eigentlich doch so ein schönes Wrestling-Ding, eigentlich immer Arm 1, 2, 3, wäre hier doch perfekt eigentlich so als Ende gewesen. Weil dieses Arm-Test war für mich immer früher auch so ein Indikator irgendwie, das passiert eigentlich in 3000 Fällen einmal, dass der Arm bei 3
und das hatten wir ja auch jetzt bei New Japan gehabt mit Moxley und Robinson, wo auch zweimal gehoben ist und beim dritten Mal hast du gedacht, okay, er fällt wieder runter und dann hält der Red Shoes einfach so an der Hose fest.
So kann man es auch machen.
Fand ich auch sehr kreativ. Smart gemacht, halt, wie der Sven sagen würde. Aber das ist schon seit Ewigkeiten so.
Das regt mich schon gar nicht mehr auf. Das hat mich früher mir ist es auch so nie bewusst gewesen mehr. Aber an solchen Sachen seht es dann wieder. Und ich denke so, das wäre dieses kleine bisschen noch, die Kirsche auf der Torte. Obendrauf. Ne? Das wäre richtig geil gewesen. Aber,
Match of the Night, oder? Trotzdem. Für dich?
So? Ich mag beide Damen-Matches gleichermaßen. Die einen erzählen eine Geschichte und die anderen Damen erzählen die andere Geschichte. Und ich kann mich da so, ich mag alle vier. Also, was heißt alle vier? Mia Yim ist so, okay, ist da, ist akzeptiert. ansonsten gefällt sie mir halt einfach nicht so doll, aber die anderen drei mag ich alle. Und dieses Match hat davon der Geschichte vorher gelebt, wie der Aufbau war mit Io Shirai's Heel-Turn gegen Candice und hast du nicht gesehen und der war Hammer. Die Story zwischen Baszler und Mia Yim, wie sie dorthin gekommen sind, war kacke. Langweilig hoch 10. Das Match war gut. Und ich möchte beides nicht so das eine über das andere irgendwie stellen. Ich möchte sagen, beide Damen-Matches waren für mich die Highlights der Shows.
Gut.
So, das würde ich so stehen lassen. Also ich möchte nicht das eine oder das andere Haus hin, weil da komme ich dann später nochmal zu und pulle meinen inneren Jan dann über das Internet. Aber da kommen wir. Denn, wobei, das könnte ich beim nächsten Match auch schon machen. Da können wir nämlich jetzt hingehen zum WWE NXT North American Triple Threat.
Ah, Moment. Title Match.
Wir haben den Bro vergessen.
Der Bro kommt. Der hat auch eine kleine Fehde mit Killian Dane.
Ja. Also im Moment hat uns ja Killian Dane zerstört.
Hier eigentlich auch, fast. Ja. Der Bro kam raus, der wollte catchen und hat Killian Dane rausbefördert, dann haben sie ein bisschen gebrawlt, bis auf die Stage und dann waren eigentlich Security Guys, das waren auch eigentlich junge Wrestler-Talente. Also eine war auch Colby Corino.
Ja.
Die anderen habe ich vergessen.
Das waren, glaube ich, vom Kanada-Tryout, glaube ich, waren ein, zwei dabei oder so irgendwie, ne?
Aus irgendeiner dem, von, der auf jeden Fall bei Impact war. Oder
Prince, irgendwas.
Ich hab's vergessen. Ja,
Nicole, du bist doch hier die Impact Lady. Prince.
Der hatte auch erst ein X-Division-Match, glaube ich. Ja.
Prince
hat. Glaube ich. Ist egal, könnt ihr googeln.
Der war dabei. Ich, das mit Matt Riddle habe ich nur nachgelesen. Ach so. Ich glaube, ich irgendwie.
Abwesend gewesen.
Jedenfalls gab es ein.
Ich musste den Event eh nochmal einschalten, wo ich da eingepennt bin. Ich glaube, das habe ich dann irgendwie überspult gehabt.
Es gab auf jeden Fall einen Tablespot. Tablespot, Killian Dane schmeißt. Oder beziehungsweise beide sind ja durch den Tisch gegangen. Plus ein Security, keine Killian Dane
einfach. Aiden Prince heißt der, glaube ich.
Ach so.
Ich glaube, er halt. Nee, ist doch ein anderer. Ist noch ein anderer Prince, glaube ich. Naja.
Ja, der ist aber zur Zeit. Ist der doch eigentlich Aiden Prince? Ist eigentlich zur Zeit.
Ja?
Ja,
okay, dann ist das auf jeden Fall irgendwie.
Ja, jedenfalls netter Tablespot von der Stage, inklusive einen Security Guy, den Kenny Day mit weggewischt hat.
Er hat ihn einfach mitgenommen.
Einfach, ich nehme ihn mit.
Ja. Doof, dass du da stehst. Blöd für dich.
Ja, so wird auf jeden Fall mit Sicherheit bei den Weeklys noch ein Bro-Match gegen Killian Dane geben. Ja. Übrigens, weil wir gerade beim Bro sind, der hat angekündigt, er benutzt jetzt den Jackhammer von Goldberg als neuen Finisher, oder er benutzt ihn zumindest, und er nennt ihn den Bro-Hammer.
ich erwarte, hat Goldberg ihm geantwortet, er soll ihn nicht andauernd Bro nennen, oder? War der nicht auch irgendwas beim SummerSlam?
Naja, gut. Er wäre nicht sein Bro. Er hätte ihm das wohl backstage, hätten die beiden sich angeblich getroffen, er hätte ihm gesagt, er wäre nicht sein Bro.
Jeder ist Pro von Pro.
Er ist ein Bro.
Das ist Ding, das versteht Goldberg, glaube ich, nicht.
Zu alt.
Ja, definitiv zu alt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da Richtung WrestleMania vielleicht was geht.
Ja, Goldberg gegen Matt Riddle. Also ich würde es gern sehen, aber ich habe keinen Bock auf einen Goldberg-Squash gegen Matt Riddle. Also beim besten will ich nicht.
Nein, danke, definitiv. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es hier vielleicht doch noch ein Match spontan irgendwie gibt.
Dachte ich eigentlich auch, aber ja. Matt Riddle war halt in der Jeanshose.
Das macht ja nichts.
Aber die Badelatschen, natürlich. Immer am Start. Ja. Austin Theory war im Publikum.
Evolve. Ist richtig.
Ja. Interessant, hat aber keinen Vertrag unterschrieben.
Nein, es geht um Aufmerksamkeit für Evolve dabei. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass Austin Theory nicht auch mal bei NXT ein Match bestreitet.
Also wenn Austin Theory nicht unter Vertrag genommen, weiß ich auch. Der Kerl sieht aus wie ein
Star.
Das ist eine Blaupause für den Megastar in der WWE. Der bringt alles mit Aussehen, Körperbau, Technik. Also der Mann.
Und er fordert seit 3 Jahren schon John Cena heraus. Und der antwortet nicht.
Irgendwann wird das WrestleMania-Match kommen. Weil John Cena ist mit Filmedrehen beschäftigt.
Aber ich warte drauf, dann, wenn John Cena 50 ist, dass er dann immer noch in seinen quietschbunten Klamotten rauskommt. Das stimmt sehr gut aus. Nein, mehr war es dann jetzt halt nicht. Mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, die brauchen eine Stipulation schon jetzt. No rules, irgendwas. Irgendwie sowas.
Ja.
Und dann sehe ich auch nicht mehr viel. Seht ihr eigentlich noch viel Potenzial für den Bro bei NXT oder ist das eigentlich schon mehr oder weniger jetzt durch? Also ich bin eigentlich schon, dass ich so weit, dass ich sage, ich brauche eigentlich jetzt keinen großen Run von Bro bei NXT. Weil
ja, ist gut. Ich meine, wenn SmackDown halt dann auf den Sender geht, wäre Pro halt für SmackDown halt auch sehr geeignet. Aber wäre es eigentlich nicht für SmackDown geeignet?
Ne? Warte,
aber er würde
mal nachdenken.
Würde schon passen dahin. Also.
Also, ich sehe halt einfach nicht mehr viel, weil er hat gegen den Velveteen Dream verloren. Soll er jetzt gegen Cole gehen?
Also ein großes Main-Event-Match sehe ich halt irgendwie für Matt Riddle noch so. Der hat halt immer nur so, ein paar schöne Matches gehabt, aber so dieses große, dieses riesige Spotlight, so mal am Ende vom Event ein Match zu bestreiten. Mhm. Wobei ich ja gelesen habe, er hat sich ja halt ziemlich viel Backstage-Sheets eingefahren, weil er halt sehr abwertend über die WWE-Legenden herzieht, vor allem bei Goldberg, vor allem bei Saudi. Ja, kann ich verstehen. Und über Goldberg herzustehen, sie nachdem Saudi-Arabien auftritt, ne? Also beim Besten, also da hat er völlig zu Recht, aber.
Also gut, es heißt, er hat Backstage-Cheat, aber dass das von der WWE durchaus toleriert wird, weil sie es gut finden. Weil er so ein Loudmouth ist, irgendwie auf Social Media und da ja auch Interesse rein generiert dann irgendwo.
Definitiv. Ich finde es ja auch gut so, nur ist es halt die WWE. Bei jeder Indie-Liga wäre es halt irgendwie ziemlich geil, aber ich glaube, bei der WWE ist man halt. Also bei NXT vielleicht noch nicht, aber sobald er wirklich mal im Main-Roster ist und da vielleicht ein bisschen vorlaut ist, kann ihn das halt auch sehr schnell auf die Füße fallen. Das ist halt so ein bisschen das Problem beim Bro. Deswegen, er muss sich vielleicht da ein bisschen zurückhalten in Zukunft, weil er kann halt, er ist halt nicht mehr in die Bereich. Der konnte machen, was er wollte, aber jetzt in der WWE hast du halt doch ein paar Regeln. Sag mal Leo Rush.
Nur vielleicht ist es aber auch mit reiner Absicht so.
Eben, das weiß ich nicht, ob es auch gesteuert ist. Gesteuert
ist, mach mal. Kann auch mal sein. Also ja, möglich ist da alles bei der WWE.
Ja. Also Triple H hält ja nach wie vor und schützen die Hand über ihn, aber wie gesagt, bei Main Roster ist dann der gute Vinny am Start und wenn Vinny irgendwas hört, was ihm nicht passt, dann kann's halt auch, ist der Ofen halt auch schnell aus.
Das Einzige, also das, was ich eher befürchte, ist, wenn er, sobald er ins Main Roster kommt, dass er Schuhe anziehen muss.
Möglich, aber und vielleicht
ich bin dann gespannt drauf, ob er wresteln kann. Nee, das ist dann so, ob er das vielleicht nicht kann mit Schuhen, wer weiß es denn.
Ich erinnere damals, kennt ihr noch die Headshrinkers? Die sind doch auch lange ohne Schuhe angetreten. Da mussten sie doch bei der einen Survivor Series, bei diesem Match, Schuhe anziehen.
Und konnten nicht laufen.
Konnten nicht laufen, haben das Match verloren, weil die Probleme mit dem Schuhwerk hatten.
Die Headshrinkers.
Weil ich meine, Rusev hat ja nur in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass
er hat sich halt verletzt damals und dann hieß es ja, Rusev, du ziehst Schuhe an. Vielleicht lässt man es beim Bro nochmal durchgehen, aber sobald da mal eine Fußverletzung kommen sollte, hat er mal einen Schuh an, definitiv. Er kann ja so Mike Bailey-Style machen, irgendwie.
Mit so einfach Kickpads. Mit Kickpads auf die blanken Füße drauf.
Ne? Ja.
Ja. Naja. Ja. Aber dann kommen wir jetzt zum North American Title Match, Freeway Dance, Freeway Match, Triple Threat, call it whatever it is. Velveteen Dream verteidigt seinen Titel gegen Pete Dunne und Roderick Strong in 17 Minuten 25. Und ich greife jetzt einfach mal vorweg, dieses Match war für mich ein geiler Einzug vom Velveteen Dream und danach war gar nichts.
Ja, gar nichts. Das Match nicht. Wird online. Kann online, man jetzt auch.
Nein, nicht kann man sagen. Nicht. Vielleicht, aber. Es ist
war ein das Entertainment
Match, was Match. Das Internet ist abfeiert bis zum geht nicht mehr. Das ist es nicht. Denn es ist einfach keine Substanz da drin. Es ist einfach ein Spotgewitter. Und was mich am meisten ankotzt, seit ein paar Wochen eigentlich schon, ist, dass Pete Dunne mittlerweile nur noch auf Fingerverbiegen reduziert ist und gar nichts anderes mehr macht.
Ja.
Das kotzt mich so dermaßen an. Dann es tut es mir mittlerweile fast in der Seele um Roderick Strong weh, denn der Mann arbeitet sich hier den Arsch ab.
Für ja, alles.
Definitiv.
Für jeden.
Er, das ist auch er mein stirbt MVP mehrfach. Des Matches. Absolut. Und es ist einfach so, ja, ein geistiger Gehirnfurz, dieses Match. Es passiert alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, passiert in diesem Match.
Deswegen und, sagte ich ja, es ist ein Entertainment-Match.
Ja, aber.
Wegen Velveteen Dream.
Ja, und es ist nichts erkennbar, was hier eigentlich Phase ist.
Ja, nix. Es soll halt nur entertainen.
Ja, aber ja. Passt es dann auf eine Takeover-Card, die eigentlich immer so
doch von der Matchqualität kannst du ja nicht sagen, dass es ein schlechtes Match ist.
Nein, aber
also passt es schon mal auf die NXT-Card auf jeden Fall. Weil da zwei gute Wrestler mit dabei sind. Der dritte, also Velveteen Dream ist natürlich auch ein ganz spezieller Wrestler, aber natürlich soll er jetzt halt, denke ich, auch noch ein bisschen viel lernen. Er, denke ich mal, wird so gepolt sein. Das Entertainment-lastige, weiß ich halt nur nicht, wie lange das jetzt noch zu NXT halt passt. Vor allem hat er halt niemanden, sag ich mal, gegen den er 1-gegen-1 halt so wie, wo er noch gegen Cassius Ohno und so gegangen ist. Oder auch alles gegen Black war ja auch noch die Fehde gewesen. Seitdem ist es halt irgendwie Ende. Das Dumme ist halt nur, ich habe mich eigentlich geärgert oder beziehungsweise habe gedacht, nichts gegen Pete Dunne, ich mag ihn ja auch gerne sehen, aber habe auch gedacht, ja, wieso? Ja. Kommt er jetzt da rein? Was
mit welcher Berechtigung?
Soll das jetzt so? Ja.
Das gut. Vor allem auch das letzte Mal, als du Pete Dunne und William Regal zusammen gesehen hast, das müsste dann wirklich beim Takeover gewesen sein, beim ersten Turnier vom UK-Brand, oder? Wo sie sich damals eigentlich angegiftet haben.
Das ist aber auch lange her.
Das ist schon lange her. Das ist sehr lange her. Pete Dunne ist in der Zeit mittlerweile face geturnt. Aber das ist so eine kleine Erklärung, irgendwie sowas, dass die beiden sich, weißt du, nicht einfach, hier ist Pete Dunne, sondern einfach mal sagt, hier, guck mal, ne, wir haben uns außen ausgesprochen, wir haben übereinander geredet, bla bla, wir haben unsere Differenzen beiseite geräumt. Und dadurch entsteht eine gewisse Begründung, warum Pete Dunne auf einmal dort ist. Aber außer, oh, ist jetzt halt ein paar Wochen hier. Cool.
Und ja gut, was ich meine, dass er jetzt halt den Pin gefressen hat, sagt halt eigentlich auch schon einiges aus. Dass man Strong halt nicht den Pin lassen fressen wollte, wollte ich nämlich eigentlich...
Ja gut, aber das finde ich wiederum okay, weil ich Roddy diesen hier, der hat ja noch nie was bekommen bei der WWE, noch nie, außer richtig geile Matches nach und
sehr
der
reißt ja die
Hütte an, jede Hütte
ab. Das würde ich ihm ja auch sehr gerne gönnen, weil für mich ist er ja auch seit dem Match gegen Ishii auch einer, den ich unheimlich gerne sehe, weil er sich halt natürlich den Arsch abarbeitet, aber er ist halt genauso die Figur, wie ich jetzt eben gerade auch schon einen Ishii erwähnt habe, den ich auch gerne in mehr sehen würde, aber dafür ist er nun mal nicht gemacht.
Geht der
und jetzt Strong gegen Cole? Ist dafür halt auch nicht gemacht. Also
Roddy Strong jetzt gegen Cole?
Nein.
Why not? Nee, ich glaube, dass man hat ja vor allen Dingen keine richtige Gruppierung mehr. Also das wäre ja dann die einzige Gruppierung auch im NXT-Bereich, die man ja dann auflösen würde. Oder verkleinern würde.
Verkleinern. Auf drei. Drei ist ja das neue Stable heutzutage.
Ja, finde ich doof, aber nee, also ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, es war ein gutes Entertainment-Match. Auch vom Wrestling her war es okay. Also ich hatte meinen Spaß auch gehabt. Aber die Wichtigkeit in dem Match ist halt nicht gegeben. Also Everton Dream hat halt wieder sein Mountie Entrance bekommen, also beziehungsweise eine Entrance, die natürlich wieder ein bisschen ungewöhnlich ist, was man ja von dem kennt. Und er durfte halt seine Posen da machen und ja.
Ganz wichtig, die Cheerleader-Squad von den Toronto Raptors, da, weil die Toronto Raptors sind nämlich NBA-Champion geworden.
Wirklich?
Ja, ist so.
Aber war ganz cool, die Mounties verwandeln sich dann so in Breakdancer.
Ja, das war schon cool.
Ja. Deswegen, also das ist halt wirklich das Entertainment-mäßige, was man dabei NXT halt hat. Gutes Match auf jeden Fall. Strong.
Ja. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, wenn er auf einem Pferd reingeritten wäre.
Oder Jacques Rougeau und PCO. Tragen
den Mavis Dream zu bringen. PCO, ja. Der war anderweitig am Wochenende beschäftigt, ja. Ne?
Muss man aber ich glaube, Jacques Rougeau steht nicht gut mit der WWE, ne? Ich glaube nicht.
Ich kann mir auch nicht vorstellen. Der hat ja eigentlich auch noch seine eigene Wrestling-Schule, oder ist die schon wieder weg?
Das weiß ich nicht.
Also der hatte mal eine.
Weiß ich jetzt auch nicht. Der war ja auch schon lange nicht ganz böse mit der WWE. Der sitzt ja mittlerweile wieder am Kommentatorenpult. Franzosen.
Ja.
Genau.
Ja. Aber Jacques Rougeau steht, glaube ich, das wäre jetzt wieder was für die Aufgabe für die Kommentare oder für Matze in den Kommentaren und den Status von Jacques Rougeau, weil der weiß da, glaube ich, hat, also das meine ich, er hätte mal irgendwas über Jacques Rougeau in einem Podcast irgendwie erzählt.
Ja, guck
dir. Aber das wäre ganz cool
gewesen, nur noch, wenn dass er zum Schluss irgendwie auch eine eigene Wrestling-Schule hatte, aber ich glaube, die ist nicht so gut gelaufen.
Vielleicht jetzt besser, weil Lance Storm macht jetzt seine Schule zu, vielleicht läuft dann die von Jacques Rougeau wieder besser.
Auf jeden Fall ist ja die von, also die Number One Schule in Kanada scheint ja im Moment laut WWE dann die von Santino Marella zu sein. Da seine Tochter ja auch beim Tryout war.
Das ist richtig, ja.
Der Mann hat gute Gene, also.
Was sagt der Alex eigentlich zu dem?
Ich stimme Basti wirklich nicht komplett zu. Also ich fand, Pete Dunne war mir zu wenig, für das, was er kann, zu wenig. Strong hat abgeliefert ohne Ende. Velveteen Dream war halt fürs Entertainment zuständig. Ich glaube eben, das Ganze, ich stimme dir eigentlich wirklich ganz zu, es war eigentlich einfach so ein, fast so ein PWG-Match quasi. Da gab es keinen roten Faden, da gab es gar nichts, aber es war halt einfach spaßig. Clusterfuck-Match und einfach durchdrehen, wir machen alles, wir hauen Spots raus ohne Ende. Ich glaube, man wollte um den North American Title irgendwie auf die Card bringen. Man hatte nicht so die wirkliche Story. Dann hat man sich gedacht, okay, dann wir wollten mal mit dem Pete Dunne irgendwo unterbringen. Ich glaube, mit dem hat man vielleicht auch vielleicht ein bisschen mehr vor. Pete Dunne ist ja offiziell NXT, gehört zum NXT-Roster, also nicht der NXT-UK-Roster, sondern offiziell ist er auch für der Roster-Seite gelistet von NXT. Und vielleicht war das so ein bisschen der Fingerzeig, dass man mit Pete Dunne jetzt dann eher ein bisschen weg von dem UK-Markt gehen will, weil da hat man jetzt eben die European Union, Walter und so weiter. Dass man mit Pete Dunne vielleicht doch eher den amerikanischen Markt so ein bisschen erobern will, mit diesem englischen, britischen Stil. Und deswegen will man vielleicht ihn jetzt bei NXT, also in Amerika, wieder ein bisschen präsenter machen, mehr pushen. Vielleicht geht es dann doch nochmal.
Also das ist aber für mich ein Main-Roster Pete Dunne, wie er gerasselt hat.
Eigentlich,
reduziert auf das absolute
die Fingersnaps, ja.
Auf Fingersnaps.
Ja, ich habe mir da auch mehr erwartet. Und dass er einen Pin gefressen hat, auch echt überraschend. Hätte ich jetzt
macht
nicht
aber, gedacht, macht aber
das in der, war in der aber klar,
so wie es gefallen ist, hat Sinn gemacht, dass dann der
Dream auf einmal als er halt gekommen ist.
Hm. Er hat zwei Finisher gefressen, da stehst du dann halt nicht mehr auf.
Ja, aber gut, aber ich bin da mal gespannt. Mich würde es nicht wundern, wenn es vielleicht doch ein Main-Roster-Kandidat ist, Pete Dunne. Also man weiß, die WWE hält sehr viel von ihm, vor allem halt auch Triple H. Deswegen, seit er bei dem UK-Turnier war, hat man eine Story mit ihm gehabt. Also es war ja wirklich grandios. Und
er ist breit geworden.
Ja, sowieso.
Alt hat er auch zugelegt, ne?
Der trainiert gut, auf jeden Fall.
Der ist hoch wie breit. Und das ist immer noch mal ein Fingerzeig. Eine vegane Ernährung muss nicht schlecht sein.
Ja. Ja, Sven, hoffentlich hörst du zu.
teste das ja im Moment auch so. Also okay. Mal gucken.
Okay. Ja, und zum Match, vielleicht wollte man auch wirklich mal einfach sagen, komm, haut mal auf die Kacke, macht mal euer Ding. Die Fans werden sowieso lieben. Ihr seid alle wissen, wie gut ihr seid. Alle haben Bock auf euch und feuert einfach mal ein Feuerwerk ab. Ich glaube nicht, dass man jetzt bei jedem NXT-Event jetzt hier so ein Match raushauen will, so ein PWG-Style-Match. Das kann man ab und zu mal machen, aber ich glaube, dauerhaft macht man sowas nicht.
Der Main-Event? Der Main-Event war
kein PWG-Style. Ja, doch, aber da ist halt trotzdem eine Storyline dahinter. Kommen wir ja gleich
dazu.
Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wie lange der Dream überhaupt noch bei NXT ist. Der hat den Titel halt auch schon echt lange. Da würde ich mal auch ein bisschen Abwechslung wünschen, dass den Titel mal jemand anders bekommt.
Also ich hätte mir hier wirklich gewünscht, dass Roddy dieses Ding mal,
ja,
mal
was bekommt. Ich habe es getippt. Ich habe es, wie gesagt, gehofft, die Era steht komplett mit allen Gürteln da. Vielleicht kommt es noch, aber wie gesagt, die NXT hat so viele gute Talente. Damian Price, Kushida ist da. Es kommt halt, da bräuchte man halt auch ein bisschen Abwechslung.
Wir haben aber eigentlich nur noch ein Takeover in diesem Jahr, ne? Das sind die Wargames.
Ja, genau.
Ja. Und das ist der einzige Event, der dann noch in diesem Jahr eigentlich stattfindet.
Und du brauchst bis dahin, denke ich mal, die Era auf jeden Fall. Weil wen willst du da sonst reinstellen?
Am Ende des Jahres ist dann vielleicht das Bild, wo wir jetzt drauf gehofft haben, dann endlich da, dass die Undisputed Era war. Die Titel alle hält, genau.
Ja, du könntest das ja so machen, dass Cole bis dahin den Titel nochmal verliert und dann stellst du sie in ihrem quasi Signature-Match bei der WWE das mit den zwei Käfigen, mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Zwei Käfige.
Zwei Ringe, zwei Käfige. Oh, wie hält's?
Wargames.
Wargames.
Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ist ja
noch der Wargames. Genau, dass du dann.
Was? Zwei Käfige?
Ja.
Miteinander, okay.
Pass auf. Und dass Cole bis dahin den Titel nochmal verliert. Von mir aus gegen Ciampa zum Beispiel.
Ja.
Und dass du dann sagst, okay, Ciampa plus der Dream plus die Street Profits gegen die Undisputed Era, alle Titel stehen auf dem Spiel, der Winner takes it all. Und dann kriegt die Era alles.
Das ist gar nicht mal so ausgeschlossen. Also, aber es wird halt auch interessant, eben, wenn SmackDown auf Fox startet.
Ja.
Es kann halt Problem, du weißt das ja, wie schnell es gehen kann, dass dann Vince sagt, wir brauchen noch mindestens
Leute.
3-4 Leute und dann auf einmal ist ein Adam Cole mit der kompletten Arrow auf einfach mal bei SmackDown tauchen sie auf. Dann ist es, dann wird halt alles, was bei NXT ist, war durcheinander gewürfelt und dann musst du komplett neu umbucken.
Und Tee trinken erstmal, ne?
Richtig, von daher. Vor allem, aber
also macht euch das doch nicht selber so madig, indem ihr immer solche Gedanken hegt.
Ich habe diesen Gedankengang nur halb, weil es ja auch mal noch das Gerücht gibt, dass NXT dann auf FS1 läuft.
Stimmt.
Das ist und ja dann auch brauchst du, dass die Leute ja gar nicht zu SmackDown schicken.
Mm.
Weil sie sind dann ja im, dann ist das ja quasi der dritte Brand, der da ist. Ne? Wobei Superstars läuft ja auch irgendwo in den USA im Fernsehen. Habe ich jetzt erst gelernt. Ich habe es nie verfolgt und war mir nur dann geguckt, warum ist diese Folge nicht aktuell? Da stehen auch ganz andere Ergebnisse. Ah, okay, wir hängen auch also 4 Wochen bei Superstars hinterher. Okay, cool. Habe ich bisher so wirklich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber dann würde NXT in Zukunft auch auf dem Network 4 Wochen verzögert laufen.
Ja,
das ist halt das die große Kacke dabei.
Ganz toll.
Also das wäre das Einzige, was mich an der ganzen Geschichte richtig abfacken würde. Aber gut, das ist ja, nun, muss man halt mit leben dann, ne?
Übel, ja.
Ja. Habt ihr noch was zu diesem Match?
Nein,
weil
gab's nicht.
Also ich hatte mir nur aufgeschrieben, dass das Match echt wie eine Runde Mortal Kombat spielen ist eigentlich. Ne? Jeder haut ein paar Kombos raus, zeigt seine Finisher, seine Fatalities und dann Ende. Also, naja, Geschmackssache halt, ne? Und Geschmackssache ist genau das richtige Stichwort.
Oh ja.
NXT Women's Title Match. Shayna Baszler gegen Mia Yim. Ja, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an und sage, du, böses Internet. Weil dieses Match wird eigentlich grundsätzlich überall zerredet und für Kacke befunden. Also ich habe bisher, außer jetzt hier so bei uns, glaube ich, bisher noch kein positives Feedback für dieses Match gehört. Außer langweilig, die können nichts, das ist scheiße, was hat das auf dieser Card verloren? Warum? Das einzige Kritikpunkt, den ich zulasse, der Run von Baszler ist mittlerweile zu lang. Aber auch der ist glaubwürdig. Und das sagen wir, glaube ich, schon seit einem Jahr, dass Baszler glaubwürdig Championess ist und auch genau in diesem Stil undefeated, was heißt undefeated, aber stark dargestellt als diese Championess ist, als die stärkste Women's Wrestlerin eigentlich im ganzen WWE-Kosmos. Und mir kommt dieses Match einfach viel zu schlecht weg, denn es hat vielleicht den rotesten Faden im Match, in der Match-Story auf dieser ganzen Card. Mit der Armbearbeitung der beiden, vor allem von Mia Yim. Dass Shayna Baszler es unfassbar gut rüberbringt, dass sie ihren Arm nicht benutzen kann. Und dann liest du überall, ja, das Finish ist scheiße. Das Finish ist unfassbar geil.
Das war das Beste am Match.
Das ist das Allergeilste, denn Shayna Baszler schafft, merkt, sie kann ihn diesen Carry-Fooder-Klatsch nicht durchbringen, weil ihr der Kraft in der Arm fehlt. Und da ist ihr MMA-Instinkt da und sagt, ihr müsst in die Transition gehen, du musst anderes machen. Und nimmst dann eben diese Variante, dass du dann mit dem Triangle sie zum Submission bringst. Das ist glaubwürdig, das ist gut, das ist richtig gut erzähltes Wrestling. Leute, erzählt nicht so eine Scheiße.
Ich fand es sogar ziemlich gut, weil das hatte ich so eigentlich auch noch nicht gesehen, als sie mir Jim im Kimura-Klatsch zuerst gewesen ist, dass sie mit Headbutts sich da draußen wieder befreien konnte, weil das hatte ich jetzt, glaube ich, so noch nicht bei anderen gesehen. Das fand ich sehr, sehr smart. Also ich habe die Kommentare auch vorher gelesen und muss aber auch sagen, kommt für mich auch so nicht hin. Vor allen Dingen war das Match auch gut gesetzt nach den 3 Matches davor, die dermaßen wild und aufs Gas getreten sind, war mir schon klar, gut, beide sind nun mal halt nicht die schnelleren High-Flying-Flip-Flop-Flop-Wrestlerin, bei denen ist halt beides ein bisschen behäbig. Jade oder Mia Jim jetzt, ja, wie sie ja heißt, hatte auch schon flottere Matches halt bei Impact. Das ist schon klar. Aber
Baszler drückt ja halt ihren Stil auf. Das ist ja,
aber
das, was
sie
so dominant macht.
Sie kann ihn mitgehen und kann halt auch dementsprechend austeilen. Und so, wie du halt auch gesagt hast, war da der rote Faden also wirklich schon allen beiden gegeben.
Richtig.
Muss man halt mithin sagen. Und ich fand das Match auch nicht so lang. Und ich empfand das halt, wie gesagt, auch ziemlich gut nach den drei flotten Matches, dass man da auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen konnte. Es war natürlich jetzt nicht so, dass man sagen konnte, dass da eine Überraschung passieren würde. Ja, also es war schon klar, wer den Titel behält. Das ist natürlich dann halt für ein Match manchmal auch ein bisschen schlecht halt. Richtig. Irgendwie. Da war es halt ein bisschen schlecht dafür. Aber man hat es saugut gemacht. Wie gesagt, Mia Jim konnte sich erstmal befreien mit den Headbutts. Und Shayna Baszler, gar nicht doof, denkt sich, okay, mein Arm kann das nicht, dann machen wir das halt mal ein bisschen anders da. Und das ist das, was Baszler halt ausmacht. Ja, ziemlich smart zu sein, wie der Sven immer sagt, und dann doch so dominant dazustehen. Und das ist halt dann auch vollkommen gerechtfertigt. Also wie gesagt, mir hat das Match auch gut gefallen. Wieder mal. Manchmal gefallen mir Baszler-Matches, manchmal nicht, aber das war von beiden gut.
Shayna Baszler vergleiche ich immer mit einer Katze, die gerade so einen kleinen Vogel eine gegeben hat, das jetzt dann auf dem Boden rumliegt. Der Vogel kämpft um sein Leben, ist halb tot und die Katze sitzt immer noch da und piekt den Vogel immer noch. So ist Shayna Baszler. Und ich finde das halt auch in dem Sinne dann noch weiter unfairer. Es wird noch unfairer, denn Ricochet hat in seinem Match gegen AJ Styles hervorragend sein Knie verkauft. Das war im Grunde genommen die gleiche Story. Und da wird es dann auch gelobt. Und hier finde ich es unfassbar unfair, wie immer darauf eingedroschen wird, weil Shayna Baszler nicht flamboyant auftritt, weil sie die geilste Entertainerin auf diesem Planeten ist. Das muss sie auch gar nicht sein.
Sie ist ein Badass. Genau, sie ist ja keine Entertainerin.
Nee, sie setzt sich vor die Kamera und sagt, ja, ich reiß dir den Arm aus und töte dich dann damit. Ja, schlage dich mit deinem Arm tot.
Da verstehen halt manche den Charakter vielleicht
nicht. Nee. Und das Einzige, was mich halt so ein bisschen an diesem Match gestört hat, war die Story vorweg. Die war für mich halt so ein bisschen weil Mia Yims einzige Begründung war, ja, Shayna Baszler hat noch nie was alleine gerissen.
Oh.
Also
schon, ja. Jasmine Duke und
Marina. Davor war sie komplett allein.
Ja, die kamen erst viel später dann.
Ja, deswegen hat so ein bisschen, ja, man muss es dann halt auch mal glauben. Und dass sie dann mir dann, das ist dann wieder so Wrestling eigentlich so, warum ist eigentlich niemand irgendwie mal auf die Idee gekommen, Mia Yim anzuzeigen, weil sie zwei Frauen einfach hinterrücks irgendwo auf dem Parkplatz und beim Gerätetraining attackiert, aber das ist Wrestling. Das ist okay. Weil sonst müssten auch mittlerweile irgendwelche Detektive und Polizisten mal bei Raw rumlaufen und bei SmackDown und mal Personenschutz für Roman Reigns darstellen haben, aber gut, das ist ja wieder was anderes. Nein, aber dieses Match ist hervorragend und ich finde, es muss halt besonders erwähnt werden, weil es halt in den Bewertungsportalen und Internetkommentaren halt echt Kacke wegkommt und es ist jedes Mal dasselbe. Es ist immer die Matches von Shayna Baszler, die zerredet werden, die für Kacke befunden werden und ja, das ist für mich einfach, nee, ich finde das nicht gut.
Ja, ich möchte auch noch kurz was.
Also ja, na klar.
Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also pass auf. Also vor allem Matchstory war auf jeden Fall grandios. Das Selling von Shayna Baszler war richtig gut. Also die zählt überhaupt sehr gut, immer generell, wenn die solche Sachen. Also da ist immer ein Das Problem ist halt auch ein bisschen smartmarkig, ne? Die kennen halt so Io Shirai gegen Candice LeRae, das feiert mal ab, aber sobald wir ein Match haben mit Storyline und roten Faden, naja, das ist halt doch ein bisschen langweilig und so.
Ja, aber alle wollen immer behaupten, sie sind so unfassbar smart.
Sind sie nicht.
Und erkennt aber dann die Grandiosität dieser Match-Story nicht.
Also ich habe live geguckt, war auch bei uns in der Facebook-Gruppe im Chat ein bisschen dabei und meinte, dass so zum Match-Finish, also Zack Sabre wäre stolz gewesen. Weil es ist ja eigentlich Zack Saber Style, also mein Submission Hold A funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich wechsle also sofort in den nächsten Submission Hold und lasse meinen Gegner austappen und sowas. Das war wirklich grandios. Einfach, ich kann den Arm nicht benutzen, ich kann den Carry Fooder nicht ordentlich durchziehen. Okay, Plan B muss her und ich mache was war das für ein Move?
Das war Triangle Choke. Head Scissor. Also
genau, Triangle wurde auch, glaube ich, so gecallt am Kommentar. Und richtig geil. Das, mein Problem, was ich an dem Match habe, waren vor allem die ersten Minuten, weil, also zum einen, das Publikum war tot. Mia Yim war ja eigentlich Face, eigentlich. Kam
er überhaupt null Reaktion.
Und was wir bekommen haben, waren ein paar Buhrufe. Baszler wurde tatsächlich noch irgendwo angefeuert. Das war schon mal das erste, wo ich dachte, oh, das Match könnte blöd ausgehen. Ich fand Mia Yim am Anfang auch ein bisschen unmotiviert. Vielleicht hat sich sie auch ein bisschen besser vorgestellt, die Crowd, dass die das richtig
Outfit abgeht. Outfit sah auch kacke aus von ihr.
Ja, Outfit sah auch kacke aus. Und ich fand, die ersten Minuten waren echt nicht gut. Also da hat Abstimmungsfehler hat's gegeben, Timing-Probleme. Also das gab bei dem einen Aktion ziemlich am Anfang irgendwie... Baszler geht in die Seile, Yim stand aber, glaube ich, falsch. Da musste Baszler abbremsen und nochmal ins Seil wippen, damit dann Yim endlich in der richtigen Position war. Da hat ein bisschen die Chemie gefehlt, aber das wurde dann eigentlich von so ab Minute 5, 6, 7, irgendwann wurde es eigentlich auch besser und dann hat auch Yim ein paar Highlights rausgehauen, auch ihr, wie heißt der Move, Code Blue vom Seil, ich weiß nicht, wie die gerade...
Canadian Destroyer ist das, oder?
Eigentlich, ja.
So ein Deck vom Seil.
Ja. Canadian Destroyer, genau.
Ab da waren sie dann auch alle drin.
Dann wurde es besser und die Matchstory war gut eben. Mit dem Finish, das war richtig grandios. Also in Japan hätten sie für dieses Finish wahrscheinlich Standing Ovations gegeben, die werden ausgemarkt. Aber
das Ding ist halt einfach, dass du, das ist perfektes Beispiel dieser Code Blue, wie dieses Publikum in Kanada an diesem Wochenende funktioniert hat. Sie sind halt den tot. Sie sind, ja, das kommt noch dazu, genau. Sie sind tot bis zum Gewissen, bis irgendein Highlight kommt und danach sind sie wieder tot. Und dann sie reagieren nur auf Highlights.
Ja, das ist dieses verwöhnte,
ja, es ist mittlerweile
verschnoppte Publikum.
Wir sind, ich finde, dass wir mittlerweile irgendwo angekommen sind, dass wir das allgemein nicht mehr wert, dass vieles nicht mehr wertgeschätzt wird, was du da bekommst.
In Amerika ist es echt schwierig. Ja, ich meine, gut, die Messlatte werden auch immer höher gelegt. Das fängt halt auch mit AEW an, wenn du so ein Moxley-Chanella-Match siehst, wo sie komplett am Rad drehen, wo die Lucha Bros gegen die Young Bucks komplett am Rad drehen. Inzwischen ist halt die Messlatte irgendwo da und alles, was so Story ist, mit roten Faden ist, obwohl es wahrscheinlich technisch höherwertig ist, auf ihre Art und Weise, wird es einfach nicht mehr wertgeschätzt. Und deswegen
es wird dann noch aber gejammert, dass ja keine Storys da sind.
Ja, das ist
das
ja
das. Kommt, das ist ja das Schizophrene dabei.
Ja, und wenn ich mir die ganzen Kommentare so anlese, da wird grundsätzlich immer der Vergleich mit New Japan gezogen, wo ich mir denke, guckt ihr eigentlich wirklich New Japan oder kennt ihr das nur vom Hören sagen? Weil da gibt es doch nur Matches mit roten Faden, Storylines. Allein heute war G1-Finale, was war der rote Faden? Das Bein von Ibushi, was gestern schon kaputt gemacht worden ist, fing gestern schon an und wurde heute weitergeführt. Ganz genau das gleiche. Beinbearbeitung. Okada-Matches sind generell so geführt. Jeder fährt Okada ab, aber guckt dir eigentlich mal Okada-Matches auch wirklich an, wie die geführt werden, wo der rote Faden ist. Also das ist dieses smarten Wrestling-Fans im Internet kotzen mich echt nur noch an. Und dieses gefährliche Halbwissen immer Vergleiche zu ziehen mit anderen Matches und Ligen, wo ich mir denke, ihr könnt diese Ligen nicht verfolgen. Ihr guckt höchstens die Highlight-Matches, wenn dann, keine Ahnung, Ibushi gegen Ospreay antritt, sowas guckt ihr an. Aber die Matches mit, die Zack Saber-Matches gegen Tanahashi mit roten Faden, wo die Story so seit 2 Jahren so gefahren wird, irgendwie zwischen den beiden, das gucken die gar nicht an. Also können sie auch gar keine Vergleiche ziehen. Also diese smarten Fans mit ihren Kommentaren gehen mir unglaublich auf den Sack. Aber ich versuche auch, das inzwischen auszublenden. Matze legt sich da ja auch furchtbar drüber auf. Jan lacht noch drüber, hat er recht. Aber ich konnte auch lange drüber lachen, aber inzwischen nervt es mich auch ungemein, dieses smarte Wissen, was immer jeder hat angeblich, aber letztendlich haben sie es nicht. Die kennen nur die ganzen Loot, die ganzen Highlight-Clips von YouTube und die geilen spotten Feste von PWG und AEW und so weiter, das kennen sie, aber alles, was so eben Story hat mit so einem schönen roten Faden und Bodypart-Bearbeitung und so weiter, das ist alles scheiße, langweilig. Und ich bin heilfroh, dass ein Zack Sabre nicht zu WWE gegangen ist. Ich meine, der hätte ja einen Vertrag unterschreiben können nach dem Cruiserweight Classic, aber ich bin heilfroh, dass der zu New Japan gegangen ist, weil da werden seine Leistungen wertgeschätzt. Ein Zack Sabre wäre schon längst untergegangen. Ein 30-minütiges Zack Sabre-Match bei der Crowd? Boah,
die wäre... Ja, mega.
Wahrscheinlich 80% erstmal Pinkelpause gemacht.
Und es ist halt wirklich schade, dass da halt dann... Ja, also... Wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan von Mia Yim. Wirklich nicht.
Ich auch nicht.
Das ist dieses Ghetto-Tussi-Ding ist irgendwie nicht meins. Es fehlt mir nur noch, dass sie eine Hose anhat, wo ein Juicy draufsteht eigentlich. Ja, aber naja. Ich mag das Match. Ich mag, wie gesagt, ich möchte mich zwischen den Matches of the Night eben beide Damen-Matches herausstellen, weil sie für sich jeder irgendwo was Besonderes ist und für sich raussteht auf dieser Card. Und ja, habt ihr noch was zum Damen-Titel-Match?
Nee, wird auf jeden Fall interessant, wie es mit Baszler weitergeht. Also, ja. Wie gesagt, ich glaube, die wird Face-Turn. Also, Io Shirai ist für mich die Nächste.
Baszler nicht, ich bitte nicht als Face. Ich glaube, das ist...
Aber ich glaube, die also aber Io Shirai wird so als krasser Heel aufgebaut. Zwei solche Top-Heels dann gegeneinander, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, du kannst doch
irgendwie den Titel halt so verlieren, auch als Heel würde das ja auch gehen.
Du kannst ja Io und Candice machen und darin verliert sie den Titel dann hast du zumindest einen Face dazwischen.
Ja, deswegen sagte ich ja, also entweder macht man Heel gegen Heel, was aber nicht so sein wird, obwohl es auch mal interessant wäre.
Absolut.
Oder aber Candice schnappt sich halt dann doch irgendwie, kriegt noch ein Titelmatch und schnappt sich halt den Gürtel und dann, weil Io gegen Candice wird auch noch nicht zu Ende sein. Also
nein, das ist dann die nächste große Fehde bei NXT.
Ist dann, ja, also beide werden sich irgendwie noch gegenüberstehen, ja, um den Titel. Und ja, also Baszler irgendwie so rauszuschreiben, ich mein Gott, wir haben schon andere irgendwie da hochgehen sehen mit merkwürdigeren Geschichten, obwohl.
Oder sie geht ungeschlagen
einfach. Den Titel, ja. Also, ne, atmen, dann wäre das. Ja, nochmal wie Asuka. Ich weiß gar nicht, wie lange braucht
Paige sie. Paige ja auch schon, ja, ne? Paige ist ja auch mit Titel, ja, als Trivia. Warum nicht? Scheint ja so ein Link zu sein. Kannst du einfach machen.
Komm, kann man machen. Hat man jetzt schon mal gemacht. Also
wann ist das nächste Mae Young Classic?
Keine Ahnung, das wird noch wenn's, geschoben, glaube ich. Triple H. Ja, Triple H hat halt gesagt, das hatte ich beim Konferenzcall gesehen oder gelesen so rum. Das wird noch ein bisschen dauern, weil sie halt momentan halt erstmal mit SmackDown, ne, und neue Sendungen. Deswegen wird es da noch ein bisschen geschoben. Es wird kommen, aber
für Tag Teams fände ich das jetzt mal ganz schön eigentlich, dass du hast jetzt vieles gehabt, aber ich würde jetzt gerne mal Tag Teams sehen, dann so ein Turnier eigentlich.
Ja, also ich glaube, wir müssen alle ein bisschen abwarten,
ja,
bis das mit dem Senderwechsel jetzt dann vonstatten gegangen ist. Und dann können die sich auch noch mal ein bisschen drauf konzentrieren, ein paar Turniere da rauszuhauen.
Weil wenn NXT dann mitgeht auf Fox, dann haben sie ja eine zweite Stunde wohl, so wie das aussieht.
Mhm.
Und dann musst du das dementsprechend auch das Programm voller machen.
Mhm.
Also vielleicht haben wir dann auch irgendwann NXT-Cards, die, also Takeover-Cards, die dann so 6-7 Matches haben oder 8. Wobei ich immer 5 bis 6 Matches sehr charmant finde eigentlich.
Ja, definitiv.
Das ist mal eine willkommene Abwechslung zum, was war es beim SummerSlam? 13? Ich glaube 13.
Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich war
gefühlt mit zu viel.
Gefühlt zu viel, genau.
Wie ja, immer eigentlich.
Und dann kommen wir jetzt zu etwas, wo ich sage, zu viel. Und zwar zum 2-out-of-3-Falls-Match, NXT-Title-Match, Adam Cole gegen Johnny Gargano. 50 Minuten und 56 Sekunden. Erster Fall Singles-Match, zweiter Fall Street-Fight. Und das war was ich überhaupt nicht verstanden habe, wieso man in der Pre-Show ankündigt, es wird ein Cage-Match.
Das ist ein Cage of War.
Entschuldigung. Cage of War.
Eine Mischung aus Three Stages of Hell.
Ja.
Und dem Ambrose Asylum.
Und,
Mitch würde das gefallen, wenn er noch leben würde.
Ja. Und Warum kündigt man das in der Pre-Show an? Weil man dann nochmal Leute.
Pre-Show anschauen.
Ja, damit die Leute dann halt sich den Event dann halt dann eventuell dann doch, ne, kaufen. Ja.
Ja, anders aber ich finde es, ist, man nimmt sich ein bisschen was selber irgendwie weg, habe ich. Wenn dann die beiden diese zwei Falls schon gegangen sind und dann kommt William Regal raus und sagt irgendwie, guckt mal an die Decke, wobei es halt auch Quatsch wäre.
Du kannst den Käse nicht verstecken.
Nein, das ist ja, stimmt eigentlich. Das ist natürlich wirklich.
In den sozialen Medien wäre sofort die Runde gemacht, hier hacken Käfig, es wird auf jeden Fall ein Cage-Match oder ein Hell in a Cell-Match, irgendwie so in die Richtung. Also daher muss das halt dann vorab für Ankündigungen. Also.
Ja, vor allem, dass die Wrestler sind ja auch, also jetzt nehmen wir mal das außen vor mit Social Media und Verbreitung, aber die beiden wresteln ja auch im Ring. Und man guckt ja auch mal nach, wenn man auf der Matte liegt, auch mal nach oben, ne?
Ja, eben.
Da kommt was könnte das denn da oben sein?
Man könnte auch einfach 2-0 draus machen, dann kommt es gar nicht mehr zum dritten Fall.
Dann unterhalten sich die beiden im Match zusammen. Sag mal, findet morgen zufällig beim SummerSlam noch ein Cage-Match statt? Oder warum hängt das Ding da oben? Keine Ahnung. Nein. Ich bin kein großer Freund dieses Matches. Wegducken und, ne? ich weiß nicht. Also.
Ich fand's gut.
Habe ich mir schon was gedacht.
Ja, obwohl ich nicht Fan von allen beiden bin, ist es aber wiederum eine Matchart gewesen,
wo ich. Ich mag alle beide.
Ja, ich mag ja auch alle beide, aber ich bin, wie wir so schön bei uns im Podcast immer sagen, ich bin nicht sehr emotional an den
Eiern.
Ich muss ja sagen, an den Eiernstücken gepackt. Ja. Aber ich mag beide. Ich mag ja beide, also von daher ist das aber auch die Matchart. Ich hab es nicht als lang empfunden. Also ich empfand es nicht, dass es 50 Minuten waren.
Doch, der erste Fall hat sich so gezogen, fand ich. Also,
das stimmt, der erste. Ja.
Oh, ich fand eigentlich eher, dass das zweite halt ein bisschen zu lang war. Weil da das halt war wirklich aus
länger war.
Echt? Ja, weil da ist zu viel irgendwie auch schon ausgekickt worden. Da waren aber schon einige, schon geile Sachen mit dabei. Lachen musste ich aber eigentlich, als Adam Cole irgendwie den Stuhl wegschmeißt, um dann den Käfig hochzuklettern und den anderen Stuhl abzumontieren. Ja,
solche Sachen wie Gargano muss unbedingt den einen Hammer nehmen, der ganz oben hängt. Nehme er doch einfach den, der etwas weiter unten hängt.
Ja,
Warum?
Ja, weiß ich auch nicht halt.
Der ist schöner, der ist schöner. Der Griff liegt besser.
Ja. Mir hat es gefallen, wie gesagt. Also ich konnte da jetzt halt nichts sagen. Also Cage of War habe ich mir nur gedacht, okay, vielleicht wollen sie jetzt für NXT da auch noch eine eigene Bezeichnung haben, als wie Hell in a Cell oder so.
Ja, Ambrose Asylum kannst du ja nicht nehmen, weil das
kann man auch nicht nehmen, nein. Obwohl es halt dann ja mit den festgemachten Utensilien doch schon gleich auf dem ersten Blick. Ich sag ja, Mitch würde das gefallen, wenn es die Pflanze noch leben würde. Ja, also. Ja, also 50 Minuten gut. Kann für viele Leute sehr lang gewesen sein. Das kann ich auch verstehen.
Ich habe vor allem das Problem, dass Johnny Gargano für mich bei NXT, um Mark zu zitieren, nach der Umarmung mit Ciampa eigentlich zu Ende erzählt ist.
Ja.
Und ich hätte ihn jetzt diese Fehde, sie ist gut. Das, was Cole gemacht hat, war großartig. Auch bei Johnnys Vater in der Pizzeria vorbeifahren. Das war großartig. Auch das mit der Trainingsschule, mit dem, ich weiß nicht, wie hieß er? Sein Adjutant da. I'm not coming alone. Genau der. Genau der. Das fand ich ein bisschen too much, eigentlich schon fast. Aber es war okay. Aber irgendwie, also die haben, um wirklich Sven zu zitieren, sie haben mich nicht emotional an den Eiern gekriegt bei diesem Match. Was ich wiederum faszinierend dabei fand, meine Frau hat mit dabei gesessen und die interessiert sich keinen Meter für Wrestling. Wirklich gar nicht.
Und trotzdem guckt sie
mit. Und sie hat, sie hat da gesessen und war total fasziniert davon. Hm. Die wollte eigentlich dann auf ein Konzert und sagte, fuck, ich muss jetzt los. Ich möchte das eigentlich noch zu Ende gucken. Also sie war definitiv emotional bei den Eierstöcken gepackt.
Ja, gut, wenn man noch nie so, solche Matches oder sowas gesehen hat, dann ist
das, ist ja das schon faszinierend, ja.
Ja, auf, zu dem Zeitpunkt werden wir auch gerne nochmal so ein also, Frischling.
Richtig. Ja, und dann, jetzt kommen wir noch zu, also ich möchte noch das ansprechen. Ich habe bei AEW, Nicole wird es noch in Erinnerung haben, kritisiert, ich will jetzt nicht das Fass schon wieder aufmachen, mit Darby Allens Blindfall, da vom auf den Ring Apron.
Mhm.
Sie haben Glück gehabt, dass sie den zweiten Tisch noch erwischt haben.
Mhm.
Da hat nicht mehr viel gefehlt und sie hätten gar keinen mitgenommen. Und dann wäre das richtig böse ausgegangen.
Der hätte das Kreuz ein bisschen wehtun können, ja.
Ein bisschen ist gut. Also Cole sah ja schon gezeichnet aus nach dem Fall. Mhm. Der scheint ja richtig böse irgendwo am Tisch lang geschrammt zu sein.
Aber ich glaube, du meinst die Kopfverletzung da?
Nee, die Striemen am Rücken, die hatte er noch nicht. Die sind durch den Fall gekommen. Und da ist er scheinbar.
Durch die Kendo-Sticks.
Ja, er hatte nur einen von dem Kendo-Stick an der Seite so. Aber dann, wo sie ihn zum Schluss dann so rausgetragen haben, das war dann schon eher vom Tisch.
Ja, und der Rest. War gefährlich. Also, das war sehr, sehr gefährlich.
Aber die WWE lässt es zu. Beide machen es.
Ja, und wir sind wieder bei dem gleichen Thema angelangt. Muss es denn sein?
Ja, wenn es denen so danach ist, um da mehr Action-Wow-Effekt halt reinspielen zu wollen, um mehr Fans wegen sowas auch für das Produkt zu interessieren, weil es anscheinend ja wieder ein bisschen Hardcore-lastiger wird und tralala, dann ja, und wenn die WWE sagt, wir machen das, wollt ihr oder macht ihr das mit und beide Wrestler sagen ja, haben wir kein Problem mit, dann denke ich mal, sind alle alt genug.
Ich hoffe einfach das irgendwie, machen. Weil ich möchte einfach Johnny Wrestling sehen und nicht Johnny Hardcore immer. Er wird ja mittlerweile fast als Hardcore-Wrestler, kannst du Johnny Gargano ja einstellen.
Natürlich. Das habe ich ja noch nie gelesen. Also kommst du denn jetzt auf den Trichter?
Aber mittlerweile alle Matches mit ihm im Big Matches irgendwo
also Stipulation gegen Matches. Ja, klar, gegen aber Jumper, das sind ja jetzt ja, gut, aber gegen Almas und so andere, da war das ja nicht gewesen, also
ich möchte einfach sagen, ich habe ja per se kein Problem mit Hardcore-Matches. Ich finde das ja auch okay. Es darf für mich immer der emotionale Höhepunkt einer Fehde sein. Das sage ich dazu. Und das war es jetzt hier und deswegen bin ich ja auch cool damit. Ich sage ja, das Einzige, was ich kritisiere, war der Tablespot am Ende, weil der echt fast in die Hose gegangen wäre. Das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte daran. Mehr nicht. Mhm. Aber mir hat das Match halt irgendwie, es war mir zu lang. Ich war nicht emotional irgendwie investiert, weil Gargano für mich halt auserzählt ist bei NXT. Und ich jetzt einfach sehr schwer darauf hoffe, dass nachdem, was nach NXT TakeOver passiert ist, es jetzt auch zu Ende ist.
Ja, ey, man hat
bitte
ja
ins Main Roster geht.
Video gesehen, also mit Regal, wo ich auch sagen muss, endlich sieht Regal wieder ein bisschen gescheiter aus und ist nicht so blass und nicht mehr so dünn im Gesicht.
Was geht?
Er sah schmaler, schon
immer noch sehr schmal aus im Gesicht.
Ja, aber er hat schon ein bisschen zugelegt. Also Regal ist eh ungemein der beste GM, den die WWE jemals überhaupt in
was ihrem noch der einzige
Kader hat. Ja, also was der schon da alles gerissen hat, also unglaublich, unglaublich. Ja.
Und Alex, hast du noch was zu sagen
dazu? Ja,
du darfst auch noch. Entschuldigung, dass wir dich heute immer so ein bisschen immer hinten dran stellen.
Ich bin ja eigentlich eh nur Ersatzmann, muss man sagen. Also eigentlich hätte ja Philly heute dabei sein sollen, der hat aber ein bisschen Timing-Probleme, deswegen bin ich heute nämlich eingesprungen. Grüße an der Stelle. Ja, Match. Also das Stichwort ist eigentlich schon fast ein bisschen gefallen, vorne mit Jumper. Diese ganze Fehde erinnert mich eigentlich schon an die Jumper Gargano Fehde. Das ist eigentlich fast irgendwie das gleiche, nur Cole wird Jumper ausgetauscht mit Cole. Story ist natürlich ein bisschen anders, die sind ja keine Tag Team Partner gewesen, aber so im Endeffekt ist es irgendwie das genau wieder das gleiche, am Ende jetzt auch wieder so ein härteres Match als Abschluss, ja, aber es ist halt jetzt irgendwie, du hast gerade die Gargano Jumper Fehde abgeschlossen und jetzt dann direkt Cole Gargano ist irgendwie trotzdem wieder das gleiche, deswegen die beiden haben halt eine wunderbare Chemie miteinander, die kennen sich natürlich auch schon seit Ewigkeiten auch schon aus dem Indie-Bereich. Das macht natürlich immer Spaß, das spricht natürlich auch sehr viel Smart Marks, vor allem auch von früher an, völlig verständlich. Matches sind auch immer gut, kann man auch nichts sagen. Aber deswegen, ich bin nicht so hundertprozentig warm geworden und eben auch diese Match-Serien, drei Matches jetzt nacheinander, das macht man zum Beispiel bei New Japan, muss ich halt im Vergleich mal wieder sehen, ein bisschen geschickt, dass man halt dann so über das Jahr verteilt die Matches macht, also dass man auch mal drei Monate vergehen lässt, man eine Zwischenfeder mit einbaut und dann vielleicht am Ende des Jahres, dass die beiden erst wieder aufeinander loslässt. Also deswegen, also wie gesagt, dreimal hintereinander ist so ein Match im Main Event, also zumindest die drei, die beiden Herrschaften im Main Event. Ah, ja, Ansichtssache. Ja, Matchlänge, 50 Minuten, kam mir auf jeden Fall kürzer vor. Ich dachte eher so über 30 Minuten tatsächlich. Erster Fall hat sich tatsächlich wirklich lange gezogen, auch wenn wir da ein bisschen roten Faden hatten. Da war es ja die beiden, das Knie von Cole.
Also die Finishes sind gut. Die definitiv, also das letzte, okay, aber die beiden davor sind glaubhaft, definitiv.
Er war auch extrem smart, weil einfach, wie gesagt, es gab eigentlich Kickouts im ersten Match und irgendwann hat einfach gar noch keinen Bock mehr gehabt und dachte, pass auf, ich nehme jetzt einfach einen Stuhl. Lass mich jetzt einfach disqualifiziert, dabei kann ich auch meinen Gegner schwächen. Und der nächste, das zweite Match war ja klar, dass das der Street Fight ist. Das war ja die Matchart, die sich Gargano ausgesucht hat. Dann kann ich richtig die Sau rauslassen. Und in dem zweiten Match hat eigentlich Cole
nichts zu bedienen
gehabt. Überhaupt nichts gehabt. Also der ging ja, der musste ja alles verlassen. Da gab es ja auch durch das Kommentatorenball, der DeLon Dart kam mit Stuhl in der Ringecke eingeklemmt. Das sah auch böse aus. Es gab, glaube ich, da auch den, war ich ja schon im Käfig. Dieser Tornado, der ein bisschen schief gegangen ist. Brawler Ride durchs Publikum gab es und am Ende der Gargano Escape zum 1-1. Das war eigentlich echt smart. Er wusste, Match 2 ist mein Match und das gewinne ich. Und dann gleiche ich aus. Und dann geht es in den Käfig. Und am da war sich ja.
Die Szene mit dem Smartphone fällt mir gerade ein, weil du es.
Ja, mit dem Selfie, ja.
Ja, aber
der war sich ja wirklich komplett sicher, dass er das Ding gewinnt und so war es auch.
Und deswegen, das finde ich ein bisschen schade halt einfach, weil mir gefallen die anderen beiden Matches der beiden um so vieles besser, weil es Wrestling-Matches sind.
Ja.
Weil Gargano auch mal wieder gewrestelt hat und nicht Johnny Hardcore ist.
Ja,
Weißt du, was ich meine?
Die sind so gut, eigentlich ist es eine Verschwendung, solchen Hardcore-Matches. Richtig. Zum Beispiel, ja, völlig klar. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, also muss ich wieder einen New Japan-Vergleich machen, wenn Okada zum Beispiel oder Ibushi dann so Gegner hat, wie jetzt mal als Beispiel Moxley. Moxley ist ein Brawler, da muss ein, gut, Okada hat nicht gegen Moxley gewrestelt, aber andere auch, die mussten dann das Brawling mitgeben. Und die sind technisch so einwandfreie Wrestler, die könnten so ein technisches, wunderbares Match auf die Beine stellen, stattdessen brawlen sie sich jetzt 10 Minuten in der Gegend rum. Das ist für mich für das verschwendete Talent irgendwo. Gehört dazu, Sven würde jetzt sagen, sie haben die Komfortzone verlassen. Ja, kann man auch immer so argumentieren, aber für mich, ich sehe es genauso wie du, Basti, Adam Cole, Gargano, technisch wunderbare Wrestler und die müssen einfach wresteln. Der heißt nicht umsonst Johnny fucking Wrestling. Also von daher, ich möchte Gargano auch lieber in technisch hochwertigen Matches à la, wie zum Beispiel gegen Andrade sehen. Das war grandios. Auch die anderen Matches von Cole gegen Gargano waren grandios. Also ich möchte sie hier nicht unbedingt sehen. Also ja, aber gut. Als Abschluss der Fehde so ein Match, ja.
Kannst du bringen, ist auf jeden Fall okay.
Ist ein Stilmittel. Definitiv.
Nur das, was mich halt so auch so ein bisschen vielleicht daran ein bisschen gestört hat, ist, dass dieses Element zwischen Ciampa und Gargano hat gefühlt 1,5 Jahre gebraucht, weil es natürlich auch Verletzungen dazwischen kamen.
Ja.
Ist klar. Aber das hat sich trotzdem dann ohne die Verletzung auch über ein Jahr gezogen, bis es überhaupt erstmal angefangen hat, dass die beiden auf dieses Level gekommen sind. Und zwischen Cole und Gargano hat es 1,5 Jahr gedauert. Mhm. 3 Takeovers müsste 3,5 Jahr sein, ne?
Ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ob weißer Ciampa ist ja schon wieder verletzt, ob vielleicht Gargano den Spot von Ciampa bekommen hat. Ob es nicht geplant war, Ciampa gegen Gargano zu bringen und Gargano Ciampa gegen Cole zu bringen und Gargano vielleicht schon vor einem 1/2 Jahr hochzuziehen.
Mit Sicherheit.
Ich glaube, deswegen.
Das ist eine gute Möglichkeit.
Und ich glaube auch, Ciampa scheint, ist so wie ich ihn auf Instagram verfolge, trainiert unglaublich viel, hart, auch mit schweren Gewichten wieder. Der wird demnächst wieder auftauchen und dann wird Cole gegen Gargano kommen und Cole gegen Ciampa kommen und Gargano, wie gesagt, er wurde jetzt verabschiedet, das hat man auf YouTube gesehen in diesem Exklusivvideo von der WWE. Jetzt ist er mit Sicherheit jetzt weg. Wahrscheinlich SmackDown, gehe ich von aus. Es wird ja schon wieder Gerüchte, dass vielleicht sogar ein Match gegen HBK kommen könnte, weil HBK würde wohl gerne gegen Gargano antreten. Plan ist also WrestleMania-Spekulationen möglich.
Ah, Gargano gegen DB. Ah, das wird schön.
Ja. Wie gesagt, also jetzt ist es vorbei. Die Geschichte von Gargano ist für mich eben auch nach Ciampa eigentlich auserzählt. Das haben wir auch im Podcast damals so besprochen gehabt. Mhm. Aber es kam einfach die Ciampa-Verletzung und naja, dann mussten Not zur Tugend gemacht und okay, Gargano, du bleibst noch mal da. Du musstest den Spot von Ciampa übernehmen und eben diese Fehde gegen Cole bringen. Ja.
Sagt er wahrscheinlich auch nicht nein.
Ja, sowieso.
Kann er auch schlecht.
Eben.
Was soll er machen?
Nein, gut, aber man weiß ja, man möchte lieber bei NXT bleiben, als im Main Roster zu arbeiten.
Ja, also kommt jetzt aber auch erstmal drauf an, ob er wirklich gleich zu SmackDown geht oder auch ein bisschen hin und her hüpft. Wieder.
Ruf halt auf Live. Kommt auf den nächsten Taping-Zyklus an, würde ich sagen, halt einfach.
Ja, aber gut, das Breakout-Tournament ist ja jetzt eigentlich vorbei.
Ja.
Kleiner Spoiler, ihr solltet jetzt mal kurz weghören, wenn ihr es nicht hört. Burger, Ohren zu und alle anderen auch. Ja, der ehemalige ECH, jetzt Jordan. Wie heißt er? Miles. Ja, komischer Miles.
Nachdem sie vorher eigentlich Albert Hardy Jr. genannt hat, viel geiler fand. Weil
das konnte ich mir besser merken.
Er heißt ja Albert Hardy Jr. Ich finde, das passt so, hat zu ihm besser gepasst, aber bei dem Breakout Tournament wurde mal wieder der WWE Name Generator wurde angeschmissen.
Furchtbar, die Namen, muss ich wirklich sagen. Also.
Und der darf sich ja ein Titelmatch aussuchen.
Ja, und
muss ja dann jetzt auch jemanden.
Aber nicht gegen ACH. Ja,
ACH, ACH
vermute ich eher.
Gegen
Velvet and Dream, glaube ich auch eher.
Wobei, es wäre eigentlich ist es ja dumm, es zu machen. Nicht gegen, um den großen Titel gleich zu gehen. Ne? Sehr verschenkte, vertane Chance eigentlich. Aber
Wrestling.
Genau.
Wenn das nicht macht, dann würde ich gerne wissen, wer gegen Adam Cole gehen soll.
Ja, Ciampa.
Ciampa. Wenn er
nicht zurückkommt, wer dann?
Dann Strong würde ich gerne. Also ich möchte eigentlich gern sehen. Weil das wurde ja mal angeteased, so, dass die beiden Beef haben und jetzt steht halt wirklich nur Cole noch wieder allein mit dem Titel da und sagt, kann er, vielleicht geht ja auch Cole aus der Undisputed Era raus, weil er sagt, ey, da was seid ihr eigentlich für Lappen? Ich bin der Einzige, der hier mit dem Titel dasteht und die halt dann Red Dragon und Roddy Strong turn
daran
face.
Haben wir dann ja auch schon gehabt, gab es ja auch schon bei PWG.
Ja. Und dass die dann zusammenschließen, Face Turn und Cole geht gegen Roddy Strong. Ist ja auch nicht auszuschließen.
Ja.
Und dann kannst du auch erstmal überbrücken, dass die Undisputed Era, also dass dann quasi Red Dragon gar nicht wirklich wrestelt, sondern mehr in der Ecke von Roddy steht und ihn unterstützt. Dann kannst du die auch da so ein bisschen raushalten aus dem Titelgeschehen. Und ja, dann kannst du Strong gegen Cole bringen und dann kann Roddy Strong auch irgendwann zu SmackDown gehen. Und da ist sein...
Ich sehe eine leichte Überbelastung bei SmackDown.
Eine ganz leichte. Nein, muss er ja gar nicht.
Ich merke schon, wir setzen unsere Hoffnungen alle auf SmackDown, dass SmackDown mit der heiße Shit wird.
Ja, Heaven für Wrestling. Fans.
Die Konkurrenz jetzt für AEW, SmackDown auf Fox.
Ja, warum nicht? Ich habe halt, irgendwo wurde sogar mal wurde beim SummerSlam das böse Wort Pro Wrestling erwähnt.
Was? Wrestling in der WWE?
Ja. Irgendjemand hat nicht, oder kann das sogar sein, dass es der Bro war, der Pro Wrestling gesagt hat?
Aber ich hätte sogar gelesen, man darf es wieder sagen, hieß es, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, der Miz hat es, glaube ich, auch in irgendeiner Promo mal wieder Pro Wrestling erwähnt.
Okay. Ne? Scheint ja mittlerweile wieder einiges zu gehen, wenn du auch schon Mittelfinger wieder zeigen darfst. Okay. Das Match an sich, es ist ja kein schlechtes Match, es will mich nur nicht irgendwie abholen. Ich finde, es wird halt irgendwie ein bisschen überhyped im Internet schon wieder.
Ja, das ist. Es sind absolute Indie-Lieblinge. Allein
Internet Darlings.
Ja. Eben, also allein Adam Cole. Gut, Adam Cole könnte ich auch einen ganzen Tag feiern. So ist es ja nicht, aber.
Adam Cole kann sich auch den ganzen Tag gut feiern.
Baby.
Ja. Nun gut. Also. Wollen wir das Ganze langsam zu einem kleinen Ende bringen? Wir haben durchaus, würde ich sagen, eine gute Show gesehen und Nicole darf mal so ein bisschen Fazit spielen und uns eine Note dalassen, wenn du denn möchtest.
Ich habe noch ein paar Minuspunkte. Die Kommentatoren sind mir immer noch ein Ticken zu laut, aber nicht mehr ganz so schlimm wie bei manchen anderen Events. Was mir tierisch noch auf den Sack geht, sind die Let's Go Chance für beide Wrestler, auch wenn einer ein Heel ist, kann ich nicht verstehen. Also Let's Go, sag ich mal, Baszler hatte ich auch gehört, oder Let's Go Io, ein Heel Let's Go zuzurufen, erscheint mir irgendwie ein bisschen, naja, nicht sehr gut. Gut waren die Matches auf jeden Fall. Die Zeit war auch okay. Aber es fehlt halt die Spannung. Die Spannung und die Storys an sich eigentlich schon. Das Produkt vom Wrestling her ist immer noch das, was NXT ausmacht. Gutes Wrestling, also ein bisschen intensiver und anders, wie es halt im Main Roster ist. Ist halt so, aber dafür ist NXT ja auch da gemacht worden, um sich da ja auch ein bisschen abzuheben vom Main Roster. Und ich hoffe aber jetzt dann auch schon, dass ein bisschen was passiert jetzt dann bald, ne, mit einigen, wo wir jetzt gesagt haben, mit Baszler und Tralala, dass da ein paar neue Storys, neue Leute ein bisschen reinkommen und involviert werden. Aber es war eines trotzdem der schwächeren NXT-Events. Und ich gebe dem Ganzen Ampel als Raum zwischen 7,5 und 8. Ich mache aber die 7,5.
7,5 ist notiert. Dann darf Alex.
Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer tatsächlich, weil ich habe es ja vorhin im Off-Talk schon mal erwähnt. Also es war nicht der geilste NXT-Takeover-Event, den man jemals hatten, aber auch jetzt nicht der schlechteste. So ein Mittelding. Ich würde mich da auf 7 Punkte mal einpendeln. Wie gesagt, also es ist schwierig, eigentlich den Event wirklich zu kritisieren, aber vielleicht, gut, die Messlatte für NXT liegt halt auch extrem hoch. Also da ist halt auch schon Jammern auf hohem Niveau inzwischen bei uns. Das merkt man schon, wenn man so ein Main-Event wie Cole gegen Gargano kritisieren. Deswegen, ich denke mal, ich gebe da mal 7 Punkte. Im Schnitt gebe ich ja meistens immer so 8 Punkte und 9 Punkte bei NXT. 7 Punkte in dem Fall. Ich weiß nicht, ich hab auch die paar Kommentare gelesen zum Event. Viele fanden ihn gut, aber halt auch nicht sehr gut. Also es geht da scheinbar vielen so wie mir. Euch geht es ja scheinbar auch so. Also das ist ein bisschen schwieriger Takeover-Event gewesen. Keine Ahnung, schwer zu beschreiben eigentlich. Nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Aber irgendwie glaube ich, hoffe ich, oder dass der nächste Event bei der SUSE Wargames. Wargames war eigentlich immer stark. Da habe ich mal ein bisschen höhere Erwartungen. Mhm. Aber wie gesagt, schlechte Takeover-Events gibt es nicht. Auch hier gibt es, wer die Art und Weise mag, es war ja irgendwie so fast schon so ein bisschen Event für absolute Indie-Guys quasi mit so einem Main-Event, dann auch mit diesem Triple-Threat-Match. Das ist halt so typisches, schöne PWG-Matches, könnte man da auch da bringen. So. Von daher, die solche Fans, die solche Matcharten mögen, die Art und Weise, wie man so Matches führt, die haben mit Sicherheit ihren Spaß daran. Wir als griesgrämige Menschen, nee, Quatsch, wo halt irgendwo verwöhnter sind oder halt einfach nicht ganz so spotty Sachen sehen wollen, kritisieren es halt ein bisschen, aber trotzdem. 7 Punkte, glaube ich, ist ein guter Schnitt.
Ja, ich gebe 7,5, sage ich so. Ja, es ist für mich ein Übergangs-Pay-Per-View von NXT. Wir sind so in einer Phase gerade, wo vieles nicht Fisch, nicht Fleisch ist und wo neue Leute, also wir uns satt gesehen haben an ein paar Leuten und gerne jetzt sozusagen die nächste Generation mit Candice, mit Io, mit von mir aus dann halt in Zukunft auch dann dem, also dann mit dem Bro und sonstige, die dann jetzt vielleicht da reinkommen und es jetzt so ein bisschen Abschied von einigen anderen ist, hoffe ich, zum sprich Gargano, und dass sich daraus dann wieder etwas Neues, Tolles entwickelt, und da hoffe ich sehr drauf und gebe hier, wie gesagt, sehr wohlwollende 7,5 Punkte. Rausstechend für mich halt, wie gesagt, die beiden Damen-Matches, weil alles andere ist halt, hast du halt auch schon mal gesehen. Mhm. Bei TakeOver in besser, sagen wir es, wie es ist. Dazu einen viel zu eindimensionalen Pete Dunne, was mich fast am meisten enttäuscht auf der ganzen Card. Weil ich habe Pete Dunne so unfassbar geile Matches wrestlen sehen, so unfassbar geile rote Fäden. Und dass er jetzt nur noch der Typ ist, der rumläuft und Leuten die Finger bricht, ist, da kriege ich eine Krätze bei.
Ist ja bei Marty's Girl inzwischen auch so gang und gäbe. Es ist auch fast nur noch rein hier Fingersnaps machen. Also,
ja.
Es ist schade drum.
Ja. Das ist ein bisschen sehr schade. Wobei man natürlich sagen muss, die fahren damit halt ziemlich gut. Es kommt an, scheinbar, ja. Und sie machen sich nicht kaputt dabei.
Right.
Sei ihnen natürlich dann auch irgendwo aus der Sicht gegönnt. Aber ja, ich hoffe auf Wargames, dass wir dort dann wieder mehr Besseres mit ein bisschen mehr Substanz sehen. Und gebe ja 7,5 Punkte. Und ich glaube, wir haben eine Roundtable zusammengekriegt, würde ich sagen, ne?
Mhm. Was aber vielleicht noch ein bisschen fragwürdig, wenn wir überlegen, der nächste Event ist Wargames im Käfig.
Die hatten jetzt hier auch schon wieder einen Käfig, ne?
Eben, ist es dann wirklich sinnvoll, hier auch einen Käfig mit einzubringen? Das ist halt, ja, das könnte man vielleicht auch kritisieren, weil Wargames steht ja auf jeden Fall safe fest, dass es kommt, also da hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt, ja.
Ja gut, sind ja
vielleicht hätte man auch vielleicht hätte man doch ein Leitermatch draus machen können, das wäre vielleicht doch besser gewesen und nicht
hat
ganz
man
so
aber hardcore. Auch erst vor kurzem.
Stimmt, ja. Auch wieder.
Es kommt hätte ja auch drauf an, wer in den Wargames halt auch erstmal ist.
Ja.
Das ist ja.
Aber ich glaube auf jeden Fall an das Spiel Error.
Ja, denke ich.
Ja, denke ich auch mal.
Es kommt halt auf die Gegner drauf an.
Konstellation.
Und ich bin irgendwo halt dann irgendwo, dass das jetzt dann kommen muss mit diesen Titeln. Weil die Error redet, seitdem sie da ist, von nichts anderem, außer dass wir alle Gürtel tragen. Und das muss auch mal irgendwann passieren, glaube ich. Weil dafür sind sie einfach zu gut und zu dominant. Ja. Naja. Wir werden es sehen. Und behalten NXT weiter im Auge. Weil auch da muss ich sagen, so die letzten Wochen, die NXT-Shows waren echt nicht gut. Die waren sehr zäh, die haben sich sehr gezogen. Auch das Breakout, das einzige Highlight für mich in den letzten Wochen war halt das Breakout-Tournament so ein bisschen.
Auch da stelle ich mir die Frage, warum bringe ich das Finale eigentlich nicht beim
Takeover? Ja, hier auf dieser Card. Warum findet es nicht hier auf dieser Card statt?
Finale ist doch immer ein wichtiges Ding.
Ja, hättest du als Opener wunderbar bringen können eigentlich. Ja. Aber, naja. Es ist nun mal, wie es ist. Dann hätten Gargano und Ciampa halt das Ganze in 40 Minuten über die Bühne bringen.
Hätte auch
vollkommen ausgereicht. Definitiv. Naja, wir ziehen es ab jetzt nur noch unnötig in die Länge, würde ich sagen. Alex, du darfst jetzt darfst du mal anfangen.
Was? Ich darf mich nie als erstes verabschieden.
Ja, hast du Pech gehabt, jetzt ist es so. Dann darfst du dich nämlich jetzt verabschieden.
Bevor ich mich mit den glorreichen Worten von Kenny Omega verabschiede, möchte ich noch darauf hinweisen.
Bang oder Boing?
Verrate ich noch nicht. Okay. Da ich ja eigentlich eher Anti-Waffengewalt bin, müsste ich eigentlich Boing machen. Vielleicht schenke ich dir einen Boing, Basti. Ich möchte noch darauf hinweisen, unbedingt das G1-Finale zu gucken. Heute wurde Geschichte geschrieben in Japan. Boah. Mehr dazu im G1-Podcast. Den ich am Donnerstag mit Sven und Jan aufnehme, und ich weiß, den Jan seine Meinung dazu schon. Und Sven, glaube ich, ist auch nicht so ganz davon angetan, weil ich auch wusste, was er eigentlich so im Kopf hatte für den Booking, aber hört ihr dann im Roundtable zum G1. Goodbye and good night. Boing!
Sehr schön. Nicole.
Ja.
Magst du noch auch kurz ein bisschen Werbung mit einstreuen für Twitter und Give Me Five und solche Sachen?
Ja, der Hashtag lautet immer noch, wenn einer gerne mitnominieren will, bei Give Me Five, kann er das unter dem Hashtag WTR Give Me Five tun und dann oder auch uns anschreiben auf der bekannten Seite von wrestlingtalk.de. Ist ja eigentlich ganz einfach.
Richtig.
Wer es nicht findet, denke ich mal, ist heutzutage schlau genug, Google zu benutzen. Und dann,
Wrestling-talk.de.
genau, nee, bei Twitter nicht.
Nee, das ist Podcast, nee, WTR.de, WTR Podcast, irgendwie so. Ihr findet uns.
Wir
Auch da
kennen
ist
unseren eigenen Twitter-Kanal nicht.
das ist ein
Also
tolles Unterfangen.
bei Twitter ist es immer dann erstmal mit dem @Zeichen und
Ja.
dann wrestlingtalk.de. Ganz einfach.
So war's.
Also da ist Twitter ein bisschen einfacher, weil dann benutzt man immer das kleine Äffchen vorher und dann den jeweiligen Namen. Aber wie gesagt, um zu nominieren, würde der Hashtag dann reichen, WTR Give Me Five. Und dann können wir euch damit aufnehmen für die Leute, die nicht so Facebook ja, affin sind oder keinen Bock auf Facebook haben. Kann man ja auch verstehen. Ja, kann sich dann bei Twitter äußern. Und dann sage ich jetzt mal tschö mit Ö.
Tschö mit Ö. Dann mache ich den, übernehme ich den Rest und sage, ihr könnt natürlich auch solche Abstimmungen auch für den Superstar der Woche und ähnliches. Das findet natürlich auch bei uns bei Facebook statt, und zwar in der WTR-Diskussionsgruppe. Da könnt ihr dann gerne eintreten und mitdiskutieren über Wrestling. Wir haben in letzter Zeit gehört, dass es halt irgendwie so Vorkommnisse, dass Twitter, sag ich schon, Facebook irgendwie Sachen einfach nicht mehr anzeigt, beziehungsweise nach unten verschiebt, aus welchen Gründen auch immer. Wir können leider nichts für den Facebook-Algorithmus.
Man muss aber auch, muss ich manchmal in letzter Zeit sehr oft machen, links oben dann unter neueste Meldungen halt immer neueste anklicken. Und ja, aber die App, die Facebook-App ist schon echt beschissen.
Ja,
Ja.
definitiv. Also
PC
der.
ist dann schon sehr gescheit, weil da reicht es wirklich, wenn man die neuesten Meldungen, und dann kriegt man halt eigentlich auch alles aktuell angezeigt. Bei der App funzt das nicht so, auch wenn man 20 Millionen Updates irgendwie sich da sieht auf dem Handy. Sehr merkwürdig.
Oder sich die Sprache einfach mal verstellt,
Ja,
tagelang. Solche schönen Sachen einfach.
alles in Englisch. Hey,
Ja. Ja, gut,
jetzt
das
auf
ist ja
einmal wieder in
nicht,
Deutsch
nicht
und
ganz
so.
das Problem, aber das ist trotzdem
Ja.
Quatsch und Käse. Also, wie gesagt, wenn ihr Twitter-affin seid oder Twitter-affin werden wollt, dann könnt ihr das natürlich in Zukunft auch gerne dort mit uns diskutieren. Ansonsten, ihr könnt uns hören, wenn ihr über die Seite halt wrestling-talk.de geht, findet ihr dort zum Beispiel auch alle Verlinkungen zu unseren Social-Media-Kanälen, zu Instagram und solchen Sachen. Und da sind wir ja auch ab und zu dann dran, wenn wir zum Beispiel bei Live-Events sind, dass wir dort ein bisschen was präsentieren auf dem, in der Story bei Instagram zum Beispiel. Mal gucken, ich bin jetzt am Wochenende bei der EWP in Hannover und gucke mir zum Beispiel El Lindemann und T-Hawk an.
Oh yes.
Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, ob ich da was mache. Ich weiß es noch nicht, oder ob ich einfach den Abend auch genieße. Mal gucken. Mal schauen. Ansonsten, was haben wir denn in der letzten Zeit so, wo wir jetzt ganz dringend noch drauf hinwürfen? Nächste Woche Sonntag. Also heute ist der 12. ein Tag, an dem wir aufnehmen. Am 18. findet ein Live-Q&A hier auf dem Twitch-Kanal von Matze statt. Matze, OES, alles zusammen, klein geschrieben. Dort wird ein Live-Q&A stattfinden. Stand jetzt mit Matze, Stefan, Jan, vielleicht noch der ein oder andere dazu. Das wissen wir noch nicht, das sehen wir noch. Da könnt ihr dann auch gerne Fragen stellen. Wir stehen euch Rede und Antwort. Ne? Und ja, auch natürlich im Vorfeld könnt ihr auch schon Fragen einreichen. Das ist natürlich auch irgendwie auch kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, der Rewind zum G1 steht an zu den letzten Tagen mit Sven, Alex, Jan, das hat er ja gerade schon gesagt. SummerSlam kommt jetzt, wird am Mittwoch, den 14. Also in 2 Tagen von rund heute aus, ich weiß gar nicht, wann werden wir eigentlich ausgestrahlt? Am
Danach,
14.
glaube ich.
an dem
Nee.
gleichen Tag. Wir kommen am 14. raus.
Ja.
Also
Okay.
heute Abend, ganz wichtig, Matze OES Twitch, dort findet ihr dann den Roundtable live zur Besprechung des SummerSlams. Dort wird mit dabei sein der Marc zum Beispiel. Ne? Wer Monster mag, mag Monster mag, und der wird auch in dem SummerSlam Roundtable mit dabei sein.
Wirklich?
Ja, ist dabei.
Sehr schön.
Hat er angekündigt. Sehr,
Das wird
sehr
eine
nice.
kontroverse Ausgabe.
Ah. Und dann kommt noch in der nächsten Zeit eine Time Machine auf jeden Fall auch wieder euch zu. Und dann kommt eine ganz besondere Show. Könnt ihr euch den, am 30. braucht ihr euch dann schon mal nichts vornehmen, denn da kommt was richtig Geiles auf euch zu. Da werden wir in sehr großer Runde arbeiten. Seid gespannt, was dort kommt, und bleibt sonst sauber, würde ich sagen, ne? Und noch kurz zu Give Me Five. Nicole, das ist ja so auch dein Ding mit dabei, ne? Das ist diesen Monat früher. Weil aus Gründen von Reisen und sowas. Und deswegen haltet ein bisschen die Augen auf. Give Me Five kommt diesen Monat früher. Also auch die Abstimmungs-, also die Einreichungen von euren Nominierungen für Lauchs, Superstars, Plätze 1 bis 100 gefühlt, Tops, Flops, was es nicht an Gemüsen noch alles gibt. All das kann man, es geht diesmal ein bisschen früher dann in die Nominierungsphase. Ne? Mhm. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Wrestling. Live ist es natürlich auch immer noch eine Wonne. Und guckt das, worauf ihr Spaß habt, und macht das andere nicht kaputt. Ne? Und seid lieb zueinander, und ich sage gut Catch und bis bald.